Klingt das nicht fein? Das sind Emotionen pur und damit wollten wir dieses Mal einsteigen, denn die ersten Champions stehen fest in dieser Saison im FIBA Europe Cup und auch in der Basketball Champions League. Die weiteren Champions werden noch gesucht, dazu gleich mehr. Zwei Champions habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden und zwar einen in Hamburg und einen in München. Rupert und Robert, Grüße gehen raus.
Grüße, Vizemeister.
Starki, Servus.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir hier über Basketball zu fachsimpeln. Wir haben heute nämlich einiges vor. Wo habt ihr erstmal die ganz großen Finals schon mal angeguckt?
Das Chemnitzer Finale habe ich bei mir im Büro angeschaut, weil es ging ja um 18 Uhr los, da war ich noch in der Redaktion. Da wollte ich es natürlich zu Ende schauen und dann bin ich irgendwann gegen 20.30 Uhr oder so halbschweißgebadet da rausgegangen, aber sehr zufrieden.
Schweißgebadet ist ein gutes Stichwort. Ich hatte mir das eigentlich so getimt, dass ich gemütlich Abendessen kann, wenn das Spiel zu Ende ist, hatte dann die Rechnung aber ohne diese Verlängerung gemacht und musste dann etwas improvisieren mit der Mahlzeit, die eigentlich schon fertig war, aber dann ja eigentlich gar nicht verzehrt werden konnte, ob der Spannung. Ja, hat sich dann alles ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, Stacki, du warst ja hautnah dabei. Das war schon ein echter Nailbiter,
dieses Spiel. Hast du wirklich gut gemacht übrigens, nochmal öffentlich hier an der Stelle.
Dankeschön, dankeschön. Ja, war ein wildes Spiel. Robert, wie sah das eigentlich bei dir aus? Da nur eine kurze Nachfrage zu. Hast du dir den Tiefkühlpizza-Timer dann auf Spielende gestellt quasi und der dann zu früh gebimmelt? Oder?
Nee, ich war tatsächlich...
Was für ein Schmankerl gab's?
Ich war tatsächlich richtig in der Küche. Ja, das könnte man dann schon warm halten. Okay. Also es war selbst gekocht. Ja, aber diese Verlängerung, also da kannst du ja nebenher nicht Abendessen. Das ist ja... Also es war ja so paradox. Also du jubelst ja dann erstmal aus Chemnitzer Sicht. Jawohl, wir haben mit 10 Punkten verloren. Es ist auch ein bisschen das Skurrile an diesem Modus. Also ich glaube, noch nie wurde eine 10-Punkt-Niederlage so sehr bejubelt wie an diesem Abend in Istanbul.
Ja, absolut, absolut. Ihr merkt schon, wir sind schon mittendrin im Thema. Wir wollen erstmal ganz kurz die zwei Champions besprechen, die es da in den FIBA-Wettbewerben zuletzt gab. Eine davon aus Deutschland, eben die Niners Chemnitz. Dann wollen wir den BBL-Spieltag minimal kurz halten. Aber sehr viele von euch haben sich für die Pro A interessiert, weil da jetzt die Playoffs losgehen. Deswegen haben wir für euch eine große Pro A-Vorschau gemacht für die Playoffs und besprechen da sehr viele Themen mit Dominik von Burchardt, einem absoluten Experten für die Pro A. Werdet ihr gleich noch mehr dazu hören. Dann kriegt ihr natürlich wie immer den Tipico-Tipp der Woche. Und später gehen wir dann auf eure Hörerfragen auch noch ein, die sehr interessant waren. Deshalb wollen wir da einiges durchdiskutieren, die uns via Instagram habt zukommen lassen. Und im Spotlight hört ihr dann später nochmal einen kleinen Backseller, nochmal auf die Niners Chemnitz mit Thomas Reibetanz, einem Journalisten, der wie kein anderer die Niners Chemnitz in dieser Saison begleitet und damit am Start ist. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und damit können wir auch volle Kanne reingehen ins von uns für euch präsentierte Programm. Also, zuallererst mal FIBA Europe Cup und Basketball Champions League. Wir wollen gar nicht so sehr auf die Spiele nochmal eingehen, nur auf die Surroundings. Also Chemnitz, Riesending. Man hat das dann auch am Sonntag um 15 Uhr, also nachmittags gesehen. Erstmal Sonntagnacht, als die Mannschaft heimgekommen ist und von Fackeln und Bengalos empfangen wurde von den eigenen Fans. Das war mega krass. Da kam dann sogar die Polizei, werdet ihr später noch was dazu hören. Ganz lustig. Und dann am Sonntag eben auf dem Marktplatz in Chemnitz die große Feier mit so vielen Leuten. Ich hätte niemals erwartet, dass so viele Leute zu so einem Empfang kommen. Übergeil, oder?
Ja, Wahnsinn. Du siehst, der Standort war vor wenigen Jahren noch in der zweiten Bundesliga und jetzt bist du in der Spitze der Easy Credit BBL und hast einen internationalen Titel gewonnen. Das ist...
Yeah. Das lassen wir drin. Rupert Fabig hat gerade Besuch bekommen und wurde sehr schlimm erschreckt. Seine Hautfarbe gleicht der Wandfarbe.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Also die Niners haben einen internationalen Titel gewonnen und ich glaube einfach, das haben viele Fans noch gar nicht realisiert. An dieser Stelle auch ein kleiner Shoutout an die Austrinker in Chemnitz. Ich meine, so heißt der Fanclub oder ein Fanclub der Niners Chemnitz, die ja auch in Istanbul vor Ort waren, bei denen wir sogar ein bisschen Schützenhilfe leisten konnten, damit das auch klappt mit den Tickets für dieses Spiel, weil das war ja auch eine relativ verzwickte Angelegenheit. Also ich glaube, da haben in Chemnitz und auch die Chemnitzer, die in Istanbul vor Ort waren, ein ja, fast einmaliges Erlebnis erlebt.
Ja, absolut. Die Ticket-Thematik auch eine spannende. Da wurden ja Tickets freigeschaltet, dann konnte man die kaufen. Nach wenigen Minuten war dann Ausverkauf dran gestanden. Die Ölka-Arena mit 13.500 Zuschauern ausverkauft in so kurzer Zeit. Konnte sich niemand so richtig vorstellen. Wir hatten das ja schon mal auch im Vorhinein ein bisschen thematisiert. Tickets dann nur noch für 500 bis 1.000 Euro zu haben. Und später in der Arena, und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, gerade zu Beginn, es war extrem leise, also nix da türkische Stimmung, die man da sonst so kennt von Fenerbahce oder so, oder von Galaspielen. Grüße an die Telekom Baskets Bonn. also gar nichts davon zu sehen und relativ viele Plätze auch noch frei in der Arena. Also da ist irgendwas mit nicht so richtig rechten Mitteln zugegangen am Schluss. Die Tickets wurden da, glaube ich, als Freikarten viel verteilt natürlich, aber an die Teilnehmer oder an die Schüler und Studenten des Bashe Shehir Kolej. Aber insgesamt ist das natürlich eine ganz schlechte Gemengelage und entspricht natürlich nicht der feinen englischen Art oder der feinen türkischen Art, da so mit Auswärtsfans umzugehen. Wie dem auch sei, Chemnitz gewinnt das Ding, ein Spiel, das Höhen und Tiefen hatte, das wild war, von A bis Z und am Schluss aber trotzdem einen Sieger hatte, und zwar die Niners Chemnitz. Jetzt die Frage von mir an euch, was könnte dieser Sieg, ist jetzt ein bisschen Glaskugel, aber was könnte dieser Sieg mit dem Standort Chemnitz aus eurer Sicht machen?
Oh, gute Frage von
sportlich.
Dir. Na, es ist erstmal ein größeres Aushängeschild geworden, es ist präsenter geworden. Man sieht, dass man sportlich tatsächlich auch etwas erreichen kann, was wirklich greifbar ist, also Titel gewinnen kann. Man sieht, dass die Arbeit der vergangenen Jahre auf dem richtigen Kurs gewesen ist, also welche Wege und welche Modelle zum Erfolg führen, dass man da jetzt nicht irgendwie großartig umschwenken muss. Und man hat sicherlich auch der Region gezeigt, was für ein Potenzial, was für eine Reichweite die Niners bekommen können, was für Sponsoren sicherlich nicht ganz uninteressant ist. Also ich wüsste jetzt nicht, was daran negativ sein sollte. Das ist, kann nur von Vorteil sein, dass sie das Ding gewonnen haben.
Ja, dazu später dann im Spotlight auch nochmal Thomas Reibetanz, sei euch sehr empfohlen, bis zum Ende dieser Folge zuzuhören und das Ganze nochmal von jemandem vor Ort eingeordnet zu bekommen, denn der hat da wirklich auch sehr, sehr interessante und gute Takes. Robert, lass uns rübergehen zur Basketball Champions League. Das ist nämlich ein ebenfalls sehr interessantes Thema gewesen. Vielleicht müssen wir da auch mit der Zuschauerfrage mal kurz beginnen, denn die Champions League hat bisher ihre Finals immer an einem Standort einer mitspielenden Mannschaft dieses Top Fours ausgeübt oder ausführen lassen. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass du relativ spät erst bekannt geben kannst, wo dann dieses Final Four stattfindet und inwiefern die Leute vor Ort dann in dieser kurzen Zeit dann ein großes Event auf die Beine stellen, ist einfach eine schwierige Angelegenheit. Also hat man sich in dieser Saison entschlossen, dazu das Ganze an einen neutralen Ort zu verlegen und hat sich, man muss das vielleicht noch mal in Klammer setzen, aber für einen Ort entschieden, bei dem auch israelische Fans, die möglich gewesen wären, sicher waren, denen da also höchste Sicherheit gewährleistet werden konnte. Und das war in Serbien, wo auch die ganzen Euroleague-Teams ja spielen aus Israel. Und man hat sich dann für die Stark Arena in Belgrad entschieden. Für das Epizentrum des Basketballs in Europa, würde ich fast sagen. 20.000 Leute passen da rein. Bei Partizan und bei Roter Stern ist das Ding bumsvoll. Die Stimmung ist am Überkochen. Und bei der Champions League war exakt das Gegenteil der Fall. Hat man sich da verpokert, Robert? Weil insgesamt Sitze überall frei. Es waren vielleicht, keine Ahnung, wenn ich schätzen müsste, 5.500, vielleicht 7.000 Zuschauer da. Aber in der 20.000er Halle ist das natürlich katastrophal.
Ja, das war meine erste Frage an euch. Hättet ihr Zahlen für die Zuschauer? Weil
ja, lass mich mal kurz mal am Telefon nachschauen.
Ich muss gestehen, ich habe das Final Four nicht komplett verfolgt. Ich habe dann das Finale aber geguckt, überwiegend dann auch in der zweiten Halbzeit. Und da hatte ich genau die gleichen Gedanken wie du, Stacke. Ich dachte mir, wo sind die ganzen Leute? Es ist das Final Four. Und ja, der Malaga-Fanblock war prall gefüllt, da war auch richtig Stimmung. Ja, Teneriffa war dann schon überschaubar, aber sonst...
Also zahlenmäßig kann ich sagen, von einem Kollegen, der dort war, der schrieb mir schon am Samstag, Peristeri grob 800, Teneriffa 200, Malaga und Murcia jeweils 5000. Also 2000 Karten rund wurden verkauft.
Ja.
Extra.
All in all. Nee,
5000 sagst du, du meinst 500, oder?
2000 Karten insgesamt. Also Peristeri 800, Teneriffa 200, Malaga 500, Murcia 500.
Genau, weil du gerade 5000 gesagt hattest.
Oh, nee, das 500 meinte ich natürlich. Ja.
Also 2000 Karten plus ja. Ein paar, die aus Belgrad gekommen genau. Sind. Aber ich meine, wer davon ausgegangen ist, dass man dort dann die ganzen Roter Stern oder Partizan-Fans mit einsammeln kann oder dort ein offenes Basketballland entdeckt, das Bock hat auf das Basketball-Champions League-Finale oder Final Four. Ja, der hat sich gewaltig getäuscht. Also wunderbar mit Glasfloor, den man ja auch kennt, mittlerweile vom NBA All-Star-Game und so, das haben sie wirklich sich Mühe gegeben. Aber der Zuschauerzuspruch, absolute Katastrophe. Müssen wir mal, glaube ich, vielleicht mal irgendwann mal etwas genauer drauf gucken, ob nicht vielleicht doch trotzdem ein Standort aus einem von einem Team, das mitspielt, irgendwie Sinn macht oder irgendwas anderes. Aber das war es auf jeden Fall nicht. Und das war, glaube ich, eine ziemliche Bauchlandung, weil du auch gar keine Highlight-Bilder richtig produzieren kannst, wenn die komplette Halle leer ist im Hintergrund und du eigentlich das Produkt verkaufen möchtest und sagen willst, so, hey, das hier ist die zweitbeste Liga Europas aktuell. Was die Basketball-Champions League ja, glaube ich, gerne wäre. Also da muss man dann auch wieder fragen. Ich finde den Modus in der Champions League eigentlich besser als den im Eurocup. Aber wenn es dann halt so endet, ist es auch wieder irgendwie total Banane. Also ja, das war nicht so richtig schön. Was dagegen schön war, zwei alte Bekannte aus der BBL sind Champions geworden. Endlich, muss man sagen, Ruppi.
Ja, ein alter Bekannter, der ja schon im Vorjahr hier im Podcast war und uns nach Malaga eingeladen hat, beziehungsweise euch damals, der Nijadžedović, erneut was gewonnen, jetzt Champions League-Sieger und als einer der Leistungsträger und der Top-Leute in der spanischen Liga, Dylan Ossetkowski, nicht zu vergessen. Also das Malaga hat ein ganz starkes Team die Saison und ich könnte mir sogar vorstellen, die sind noch nicht ganz fertig mit ein bisschen Geräusche machen, was die größere Bühne angeht in dieser Saison. Also denen traue ich auch zu, in den ACB Playoffs da eine Rolle mitzuspielen.
Ja, die haben ja letzte Saison ihre Bauchlandung erlebt. Da war das Final Four in Malaga, das war herausragend gut besucht, auch von hohem sportlichen Interesse und am Schluss haben es aber die Telekom Baskets Bonn gewonnen, also das Finale dahorm oder das Final Four dahorm, wie es bei dir heißen würde, Robert, ist da so ein bisschen in die Hose gegangen.
Ja. Lass mich noch einen Satz zu Malaga sagen. Rupi hat schon gesagt, die machen in der ACB Alarm, die sind mit Real Madrid an der Tabellenspitze, haben die gleiche Bilanz, haben ein Spiel weniger. Also die haben 5 Spiele weniger verloren in der ACB als der FC Barcelona. Die haben 5 Siege Vorsprung auf Barca in der ACB. Und das, glaube ich, sagt schon einiges über die Qualität dieser Mannschaft aus.
War ja auch ein fast reines spanisches Duell da im Final Four. 3 spanische Mannschaften mit Murcia, mit Teneriffa und eben mit Malaga. Peristeri war die Mannschaft, die Bonda in Spiel 3 im Viertelfinale ausgeschaltet hat. Die Mannschaft von Vasilis Banoulis, die dann allerdings nur Vierter geworden ist. Also in der Reihenfolge Peristeri Vierter und dann drei spanische Mannschaften. Murcia Dritter geworden, Teneriffa Zweiter und eben Unicaja Malaga Erster geworden. Was das insgesamt für den europäischen Basketball bedeutet, das kann sich dann, glaube ich, auch jeder selber so ein bisschen zusammenschustern, dass die Spanier dort so extrem stark sind, weil eben dieses, ja, was kurz unter der Tabellenführung, unter den ganz reichen Clubs ist, dort unfassbar stark ist. Und das erklärt dann natürlich auch, weshalb solche Spieler wie Djedovic und wie Ossetkowski dann so gerne in die Pro A gehen und ganz viele andere ja auch, wie wir das zuletzt häufiger erlebt haben. So, harter Schnitt. Jetzt haben wir international erstmal einen Deckel drauf. FIBA Europe Cup ist entschieden. Robert, übrigens, ich habe es dir schon geschrieben, Bierchen geht auf mich. Du hast die komplette Saison über behauptet, dass eine deutsche Mannschaft diesen FIBA Europe Cup gewinnen wird und du hast recht behalten.
Tja, einer muss ja Ahnung haben in dieser Runde.
Er hat aber auf Rostock getippt, ne? Das haben wir hier nicht gesagt.
Ja, genau. Sehen wir dann nachher wieder beim Tipp der Woche.
Der Tipp der Woche. Aber ich glaube, Djedovic und Ossetkowski gehen nicht in die Pro A, auch wenn das unser nächstes Thema sein wird, Stucky, sondern lieber in die ACB. Und richtig, bevor wir das Thema Pro A aufmachen, ich glaube, Ehre, wem Ehre gebührt, Marcelinho Huertas. Ja. Der Mann ist 40 Jahre alt und legt einfach 16 Punkte, 8 Assists im Schnitt auf und wird MVP der Basketball Champions.
Völlig zu Recht.
Chapeau. So, Wahnsinn. Und jetzt, der geht nicht in die Pro A, aber wir gehen in die Pro A.
Vielleicht ja. Spielt er dann dort irgendwie mit 53 noch oder so? Könnte man sich bei ihm vorstellen.
Ich glaube, er würde die Liga auch noch beherrschen wahrscheinlich, auch mit 53.
Bin ich mir auch sehr sicher. Aber wir biegen jetzt ab in die Pro A, wie versprochen, denn dort stehen die Playoffs vor der Türe. Basti Doret hat am vergangenen Wochenende seine Karriere beendet mit seinem letzten Spiel. Da wollen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen. Erstmal nur einen Glückwunsch dalassen an dieser Stelle, denn das wird in den kommenden Wochen vielleicht noch ein Thema sein. Entsprechend werden wir jetzt erstmal die Pro A und vor allem die Playoffs thematisieren. Und zwar mit einem, der wirklich Ahnung hat davon, der sich tagtäglich drum kümmert, weil er dort auch als Kommentator arbeitet, unter anderem für Düsseldorf, für Bochum und für Münster. Es ist Dominik von Burchardt. Falls ihr jetzt noch nichts von ihm gehört habt, hier ist er das erste Mal in euren Ohren und ihr werdet danach denken, kein Wunder haben die den gefragt als Experten. Also viel Spaß dabei. Dominik, wir fallen direkt mal mit der Türe ins Haus. Wird es dieses Jahr eine Wildcard geben für die BBL oder nicht?
Das ist so eine Frage, dass nicht einfach zu beantworten kann gut sein, aber ich finde es schwierig zu sagen. Also kann durchaus sein. Ich glaube, am letzten Spieltag hat sich halt auch sportlich in den Playoffs natürlich nochmal einiges verändert, werden wir sicherlich vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Frankfurt, die jetzt auf einmal nur noch auf dem vierten Tabellenplatz stehen, jetzt gegen Jena ran dürfen im Viertelfinale und dann im Halbfinale nach Trier, was man sich auch sicherlich anders vorgestellt hatte.
Ja, wir werden da gleich nochmal intensiver drauf eingehen, natürlich auch auf die Wildcard-Frage dann zum Schluss, aber das ist ja wirklich die Frage, die dann zum allerletzten Schluss gestellt wird in der Pro-A-Saison. Lass uns mal ganz von vorne anfangen, vielleicht. Was hast du für eine Pro-A-Saison miterlebt, wenn du die mit den vorherigen Saisons vergleichst? War das im Spielniveau eine bessere Saison, eine schlechtere Saison mit ambitionierteren Teams, mit einem engeren Mittelfeld? Was hast du für eine Saison erlebt insgesamt?
Also die Pro-A ist ja sowieso eine sehr ausgeglichene Liga und ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass es noch mal ausgeglichener war als davor. Auch wenn man sich so die Teams in den Playoffs zum Beispiel unter anderem anschaut, so von Platz 2 bis 5, vielleicht sogar 2 bis 6, da ist jetzt eigentlich so keine Mannschaft, wo man jetzt sagen würde, die sind jetzt deutlich besser. Letztes Jahr hatte man Vechta, Tübingen, das war ganz klar, das sind die beiden Mannschaften, die wollen auf jeden Fall hoch in die BBL und die werden das auch wahrscheinlich dann am Ende schaffen. So ist es dann ja auch am Ende gekommen. Das hast du dieses Jahr nicht. Also Trier, ja, die laufen schon vorne weg, haben aber auch immer mal so Spiele dabei, wo man sieht, wo man auch wieder diesen Charakter der Pro-A dann einfach hat, dass es unfassbar ausgeglichen ist. Sie haben zum Beispiel in Quakenbrück verloren, jetzt in Bremerhaven. Ich hatte sie jetzt vor 2 Wochen in Düsseldorf. haben sie auch echt schlecht gespielt und waren wirklich in Bestbesetzung. Und das macht diese Liga einfach so unfassbar spannend, dass wirklich jeder jeden schlagen kann. Und auch wenn man sich so generell die Pro A anschaut, so vom Zuschauerzuspruch dieses Jahr, ist natürlich auch nochmal, ist es auf jeden Fall nochmal ordentlich nach oben gegangen. Klar, du hast jetzt mit Trier natürlich eine Mannschaft, wo richtig Euphorie ist, wo jede Woche 4.000 Fans plus in die Halle kommen. Frankfurt ist runtergegangen. Dadurch ist natürlich der Zuschauerschnitt sicherlich auch ein bisschen hochgegangen. Aber vielleicht auch eine Frage mal in die Runde. Was glaubt ihr denn so? Ich kann ja mal so sagen, Trier ist auf Platz 1 bei den Zuschauern und auf Platz 2 kommt Frankfurt. Was glaubt ihr denn, wer so Platz 3 und 4 sind?
Münster?
Ja, Ruppi kennt sich auf jeden Fall aus, ja. Also das, genau, also Hagen ist Platz 3 und dann kommt einfach Münster schon auf Platz 4. Also unter anderem noch vor Jena, vor Gießen, vor Bayreuth, die ja auch abgestiegen sind jetzt in der Pro A spielen. Also in Münster, das ist echt irre, was da abgeht. Playoffs natürlich erstes Mal in der Vereinsgeschichte auch noch gleichzeitig dazu. Das macht schon Bock. Und das ist auch so ein bisschen, das zeigt einfach auch das, was die Pro A ausmacht, dass eben auch so Mannschaften, vor denen man das eigentlich überhaupt nicht erwartet, dass sie halt auch oben dann doch dann auch mitspielen können.
Aber vielleicht daran anschließend, in Münster ist es ja schon seit Jahren so, dass da eine ziemliche Euphorie geschaffen wurde. Wo kommt denn das her und wo kann das hinführen?
Wo kann das hinführen? Also ich denke mal, ist jetzt die zweite Pro A-Saison und ja, man will auf jeden Fall in der Pro A sich erstmal jetzt etablieren. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, vom Verein selber aus ist es jetzt gar nicht so einfach, diese Situation, weil natürlich jetzt stehst du als Achter in den Playoffs. Letztes Jahr ging es natürlich noch um den Klassenerhalt. Das war dieses Jahr eigentlich auch erstmal das erste Ziel, beziehungsweise das oberste Ziel. Und jetzt spielst du hier so eine Riesensaison bis Achter. Und natürlich erwarten dann jetzt nächstes Jahr alle, ja, jetzt wollen wir doch wahrscheinlich immer Playoffs spielen. Also für den Verein ist das, glaube ich, nicht ganz einfach. Und ja, Basketball in Münster ist schon eigentlich länger, also ist schon länger relativ populär. Also du hast halt Preußen Münster natürlich und dann kommt halt Basketball eigentlich. Also die stehen da eigentlich an zweiter Stelle, hatten auch, als sie damals so Regionalliga gespielt haben, schon einen sehr großen Zuspruch. In der Pro B ging das dann so weiter. Dann hatten sie diese super Saison, wo sie 21-1 gespielt haben in der Saison 21-22. Wo sie es dann in den Playoffs leider nicht geschafft haben, wo sie dann gegen Ulm rausgeflogen sind, wo ich auch heute immer noch aus anderen Orten gesagt bekomme, ja, Münster hat ja gar kein Recht in dieser Liga zu spielen, nur wegen der doofen Wildcard. Das mal dahingestellt. Aber nee, genau, dann letztes Jahr natürlich nach Corona ging das auch nochmal wieder natürlich bergaufwärts überall in der Liga. Und Andi Seifert hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass der ein oder andere dann auch noch mal regelmäßiger in die Halle gekommen ist. Und jetzt dieses Jahr hat man wirklich, man hat ein stabiles deutsches Core an Spielern. Jasper Günther ist zum Beispiel dabei, sagt dem einen oder anderen sicherlich was, ja. Hoffentlich.
Oder von Peer.
Genau. Die Erwähnung war jetzt hoffentlich für die meisten nicht notwendig, aber und dann haben sie wirklich einen neuen Trainer jetzt mit Götz Rodewald gehabt. Die letzten zwei Jahre war Björn Harmsen noch da, der jetzt nach Jena wieder zurückgekehrt ist. Und ach, Götz Rodewald hat das echt richtig gut hinbekommen. Also da muss man schon echt sehr großes Lob aussprechen. Ist für mich so die zweitgrößte Überraschung der Saison, neben Kirchheim, die ja auch in den Playoffs stehen. Und in Münster hatten sie dann auch wirklich sehr gute Importspieler, haben dann auch noch mal einen Spieler mit Graham später nachverpflichtet, der auch sich echt gut in die Mannschaft eingefügt hat. Und jetzt am Ende, ja, dieser achte Platz ist wirklich das Resultat einer wirklich tollen Saison. Genau.
Dominik, du hast schon viele Teams jetzt angesprochen, die in den Playoffs stehen. Lass uns mal einen Blick werfen auf diese vier Viertelfinalserien, die wir haben. Wir haben Trier gegen Münster, 1-8. Dann haben wir Frankfurt gegen Jena, 4-5. Gießen, Karlsruhe, 2-7. Und Hagen gegen Kirchheim, der 3. gegen 6. In welcher Serie kannst du dir eine Überraschung vorstellen? Und welche Serie wird vielleicht die dramatischste, die spannendste?
Also ich glaube, Frankfurt gegen Jena, 4. gegen 5. Das wird, glaube ich, mit Abstand die spannendste Serie jetzt im Viertelfinale. Ja, weil in Frankfurt, ich habe es gerade schon gesagt, dieser letzte Spieltag war wirklich eine Vollkatastrophe. Vor allem dann, du verlierst dann gegen die Art und Dragons, die damit ja auch den Klassenerhalt sich gesichert haben, die 16er waren. Die haben wirklich ein super Spiel gemacht, denen will ich gar nichts wegnehmen. Aber das darf dir aus Frankfurter Sicht darf dir das einfach nicht passieren, dass du am letzten Spieltag, wo so viel auf dem Spiel steht, mit diesem einen Sieg, dass du dir den zweiten Tabellenplatz Heimrecht, Viertel, Halbfinale sicherst, plus dass du nicht gegen Kiel spielen musst. Das darf dir einfach nicht passieren. Und vor allem darf dir das nicht passieren als der beste Defensive der Liga, dass du da, ich glaube, 95 oder 96 Punkte dann in heimischer Halle zulässt. Ja, da war auch noch eine Overtime mit dabei. Aber wie gesagt, dieser letzte Spieltag war eine Vollkatastrophe. Und wenn man auch mal so hört in Frankfurt, da kostet irgendwie die Halle, kostet die an Miete 500.000 Euro pro Saison.
Das ist krass.
Also als ich diese Zahl gehört habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Fehler, weil das war im Interview mit, ich glaube, Rhein-Main-TV war das, wo der Geschäftsführer da zu Gast war. Und ich finde, das spricht auch einfach Bände dafür, was er da so gesagt hat mit dieser Saison, wie wichtig das ist, dass sie wieder hochkommen. Weil Frankfurt kann finanziell, wirtschaftlich, können die nicht nochmal Pro A spielen. Also das ist nicht realisierbar. Und die haben ja jetzt von Fraport von den nächsten 2 Jahren, die Zahlungen, die wurden ja jetzt schon nach vorne verlegt, damit man diese Saison überhaupt spielen kann. Und ich glaube, diesen Druck, den jetzt in den Playoffs zu haben, das wünscht man wirklich keinem. Und da bin ich auch wirklich echt mal gespannt, wie Dennis Wucherer, wie die Mannschaft das schafft, sich von diesem Druck vielleicht auch so ein bisschen zu lösen. Und mit Jena haben sie echt einen schwierigen Gegner. Da haben sie beide Spiele in der regulären Saison verloren. Da brauchen sie wirklich, wirklich alles, was sie haben. Sie haben einen breiten Kader. Nach hier würde ich sagen, mit den breitesten, haben auch immer mal wieder noch Spieler nachverpflichtet. Aber das ist für mich auf jeden Fall die Serie, wo ich glaube, dass wir da am ehesten wahrscheinlich 5 Spiele sehen werden.
Bei den Frankfurtern war es ja so, dass sie sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind, am Anfang wirklich alles gewonnen haben und dann gab es einen ziemlichen Leistungsknick. Jetzt in dem Bracket mit Trier, die ja die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen haben, das mit Abstand dominanteste Team der Liga sind, glaube ich, wird es sehr eng werden für sie.
Ja, ich glaube, Frankfurt, ja, schon gerade gesagt, ja, sie haben die beste Verteidigung der Liga. Das ist halt ein Dennis Wucherer-Team. Ne? Das hat man, glaube ich, auch schon so ein bisschen erwartet. Das ist offensiv, läuft es einfach häufig irgendwie nicht so gut. Also finde ich auch immer gar nicht so einfach zu sagen, warum. Ich habe schon öfters auch mal gehört, dass Leute gesagt haben, ja, da wird den Spielern sehr viel Freiheit gegeben und deswegen fehlt da so ein bisschen die Struktur. Und ich glaube, andere Mannschaften haben sich dann noch so ein bisschen auf das Spiel der Frankfurter eingestellt. Und ich glaube, wenn die Gegner ganz gut getroffen haben und es bei ihnen nicht so lief, dann hat ihnen das auch nicht immer in manchen Spielen nicht so viel gebracht, dass sie so gut verteidigen können. Also sie haben zum Beispiel auch in Vechta verloren, in Quakenbrück verloren. Wie gesagt, alles so Spiele, wo man eigentlich nicht davon ausgeht, dass man sowas verliert. Und jetzt in den Playoffs, ja, wie gesagt, da ist eine ganze Menge Druck. Und ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen werden.
Wenn wir vielleicht an der Stelle mal ganz kurz abbiegen zu einem kleinen Randthema, weil mich das total interessiert, weil es gleich sehr viele Mannschaften betrifft in der Pro A. Die Pro A wirkt für mich fast wie so eine Liga der zerstörten Träume, wenn man das so sagen möchte. Wenn man guckt, welche Bundesligisten alles aktuell oder Ex-Bundesligisten aktuell in der Pro A stehen, die es nicht wieder geschafft haben, in die BBL zu kommen, die nicht wieder diese Aufzugmannschaften waren für eine gewisse Zeit, wie es jetzt beispielsweise Vechta war in den letzten Jahren oder so. Aber du hast mit Trier, die seit Jahren da unten drin hängen, Gießen auch jetzt schon länger, Hagen viel länger noch, Frankfurt auf Platz 4, die wirklich, wie du schon gesagt hast, die jetzt aufsteigen müssen nach dem Abstieg vergangene Saison. Jena ist so eine Mannschaft mit dabei. Die Eisbären Bremerhaven, Bayreuth wird als Absteiger nur Elfter, hat überhaupt nichts, auch nur im Ansatz mit dem Aufstieg zu tun, nicht mal mit den Playoffs. Die Artland Dragons, nochmal ein bisschen anders gewichtet das Ganze. Die Giants Düsseldorf, auch mal eine Bundesligamannschaft gewesen. Paderborn, die jetzt absteigen in die Pro B, auch so eine Mannschaft gewesen, die früher mal in der Bundesliga gewesen ist und die alle nach dem Abstieg irgendwie den Traum hatten, wieder aufzusteigen, sich irgendwie in der Pro A zu konsolidieren, wieder auf einen Nenner zu kommen, mit Fans, mit Vereinen, mit Umfeld, mit Geld. und es irgendwie alle nicht geschafft haben. Genauso übrigens wie auch da Traum zerstört, die Baskets Koblenz, die mit großem Bohai aufgestiegen sind in dieser Saison und kurz davor waren, jetzt wieder abzusteigen.
Ja, Koblenz, das ist so ein, da können wir auch einen eigenen Podcast drüber machen, über das, was sie diese Saison da veranstaltet haben. Also selbst wenn man das nicht so aktiv verfolgt hat, was man da auch immer so mitbekommen hat. Ja, das war, glaube ich, so das klassische Beispiel ja vom Verein, der die Pro A komplett unterschätzt hat. Also in Koblenz, man hatte wirklich so das Gefühl, dass sie gedacht haben, wir kommen jetzt in die Pro A, wir haben einen richtig guten Etat, wir haben gute Spieler verpflichtet. Nächstes Jahr schaffen wir es hoch in die BBL. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also klar, sie hatten auch wirklich viele Verletzungen, muss man sagen. Aber was mich dann immer so gewundert hat, jetzt zum Beispiel Heidelberg in der BBL hatte jetzt, glaube ich, 3 verschiedene Starting Point Guards. Ich glaube, McGirl war das ja, Gray und jetzt ja Jaworski. Und ja, in der BBL ist das sowas, da sagt man ja, glaube ich, das ist irgendwie halbwegs normal, dass sowas auch mal passiert. Und in Koblenz war das jetzt aber so in der Pro A, also da sind wirklich 6 Spieler am Ende gegangen. Einer von denen war noch verletzt und da sind 5 Spieler dann wieder neu dazugekommen. Also Trainer wurde dann auch noch mit Pat Elsie rausgeworfen. Da hatte zwischendurch der Assistant Coach 2-3 Spiele gecoacht. Dann haben sie noch wieder Marco Vandenberg verpflichtet. Hat aber auch nicht so richtig irgendwie was gebracht. Und ja, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und das, wie gesagt, das ist dieses klassische Beispiel, dass man diese Liga einfach unterschätzt. Und weil diese Liga eben so gut ist, stehen eben diese ganzen Mannschaften, die du gerade gesagt hast, spielen eben deswegen auch immer noch in der Pro A. Ich meine, Leverkusen zum Beispiel, die spielen jetzt in der Pro B und die haben jetzt im Viertelfinale 0-2 verloren. Und die werden jetzt, außer es gibt eine Wildcard und sie kommen da rein, werden sie jetzt nochmal eine Saison Pro B spielen. Also du hast es gerade schon gesagt, das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Genau, und dahingehend auch meine Frage, ich hatte vorher nur eine Ausführung gemacht, ohne noch eine Frage dran zu hängen. Die ganzen Teams, die von oben runtergekommen sind, ist da, ich sag mal so etwas oben drüber, bei jedem Team ist das wahrscheinlich ein bisschen anders gewichtet, aber mal so oben drüber, eines der größten Probleme, dass eben diese Pro A unterschätzt wird, was dann alle Pro-A-Ligisten sagen, die wieder aufsteigen, die BBL, wie tough das ist. Aber da hört irgendwie niemand drauf. Oder woran liegt das, dass die ganzen Bundesligisten in der Pro-A nicht mehr rauskommen aus dieser Liga? Wie gesagt, die Träume zerstört bekommen. Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
Also es ist schwierig zu verallgemeinern. Es gibt so ein paar einzelne Beispiele, wo man das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vielleicht erklären kann. Aber wie gesagt, ich glaube, die Liga ist einfach immer stärker geworden und du musst, um hochzugehen in die BBL, musst du, glaube ich, viel mehr investieren als noch vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und dann, weiß ich, viele Vereine haben dann vielleicht auch einfach, vielleicht dann auch nicht das nötige Kleingeld, vielleicht auch unter anderem, um das zu stemmen. Und ich meine, wenn man sich das jetzt anschaut, was Kiew für einen Kader mal eben zusammengestellt hat, das können halt viele Teams auch nicht. Auch Teams, die eben mal in der BBL gespielt haben, so Bremerhaven zum Beispiel, da zu nennen, andere Mannschaften auch. Aber wie du sagst, es ist, also ich kann jetzt hier keine empirisch belegte Erklärung liefern, warum die Pro A der Traumzerstörer ist.
Okay, dann lass uns weiter in den Playoffs schauen. Wir haben die Münsteraner schon mal ein bisschen thematisiert. Die treffen jetzt auf die Gladiators aus Trier. Was macht Trier in diesem Jahr so brutal stark, dass die 28 Siege holen bei 6 Niederlagen und damit weit auf Platz 1 vorauseilen?
Ja, sie haben den besten Coach der Trierer Vereinsgeschichte wieder zurückgeholt mit Don Beck. Und der Kader ist in der Breite einfach unfassbar stark. Also in der Offseason war es so, dass, wenn man sich so mit seinen Freunden, Kollegen unterhalten hat, dann wurden irgendwie auch immer so Nachrichten verschickt, welche Spieler so wo verpflichtet wurden. Und bei Trier kam dann irgendwie eine Hammerverpflichtung nach der nächsten dazu. Dann kam irgendwo noch Mike Zirbis, dann kam noch im September, kam dann noch JJ Mann dazu, der letztes Jahr in Hagen 15 Punkte im Schnitt gemacht hat, wo man sich auch so gedacht hat, also, was wird denn da jetzt für ein Zirkus veranstaltet? Und was die Mannschaft auch, glaube ich, ausmacht, ist, dass du zum Beispiel so einen Mike Zirbis hast, aber ich weiß nicht, also er macht halt einfach nicht so viel. Also ich glaube, viele Leute haben erwartet, dass er jetzt da 20 Punkte im Schnitt macht, aber ist es überhaupt nicht so. Und das haben sie, glaube ich, sehr gut hinbekommen, dass sie auf den verschiedenen Positionen wirklich viele Topspieler verpflichtet haben und dass es nicht so von einer Person abhängig ist. Also Spielmacher Behnam Yakchali, iranischer Nationalspieler, spielt eine unfassbar gute Saison. Der hat ja auch, meine ich, beim MBC schon mal in der BBL. Und
in Rostock
auch. Das hat ja, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Und jetzt in Trier ist er wirklich richtig aufgeblüht. Er als Spieler ist, hat super Scoring, verteilt den Ball gut und macht vor allem extrem wenige Fehler. Und das, finde ich, zeichnet so diese Mannschaft auch aus. Und wie gesagt, diese Breite im Kader ist irre, wenn man sich mal so die Spieler anschaut, die von der Bank dann teilweise kommen. Auch so ein Marco Batschak, der aus Quakenbrück gekommen ist. Das war ein Starter letzte Saison, ne? Und solche Spieler kommen dann vor der Bank, geben dir wichtige Minuten. Und ja, so ein JJ Mann ist dann so ein bisschen der Mentalitätsspieler, glaube ich, auch. Viel Trash-Talk dabei, der rüttelt die Mannschaft immer richtig ordentlich auf und ist natürlich auch ein super Spieler immer noch, das muss man auch dazu sagen. Also dieses Gesamtkonstrukt, wie die Mannschaft einfach zusammengestellt ist, das sucht schon seinesgleichen dieses Jahr.
Yakchali im vergangenen Sommer übrigens sogar noch bei der Basketball-Weltmeisterschaft mit dabei gewesen für die iranische Nationalmannschaft. Also von dem Format ist der. Nur das noch kurz zu hinterlegen. Also das ist die eine Seite des Playoff-Baumes. Da haben wir gleich drei Mannschaften, die eine BBL-Lizenz beantragt haben. Trier, Münster nicht. Das ist ja das eine Duell und das andere Duell eben Frankfurt gegen Jena, was wir auch schon mal kurz thematisiert haben. Würdest du Stand jetzt von allen drei Standorten ausgehen, dass sie möglicherweise die Lizenz bekommen, dass sie also BBL-fähig wären im nächsten Jahr?
Ja, also Frankfurt und Trier auf jeden Fall zu 100%. Frankfurt haben wir gerade schon gesagt, die müssen ja auch. Trier will man das auch. Das ist ganz klar auch vom Verein die Vorgabe und sie haben auch die Rahmenbedingungen dafür. Wenn man sich anschaut, was sie da diese Saison aufgebaut haben, auch was für eine Stimmung da in der ganzen Region ist. Jena bin ich mir unsicher. Kann ich mir prinzipiell vorstellen. Aber ich finde es schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also ist auf jeden Fall nicht so wie bei Trier und Frankfurt. Das steht auf jeden Fall fest.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir auf dieser Hälfte des Playoff-Baums sehr wahrscheinlich einen sportlichen Aufsteiger sehen werden. Was ja auf der anderen Hälfte überhaupt nicht gesagt ist. Da haben wir zwar auch zwei Teams, die eine Lizenz beantragt haben. Das ist Gießen und das ist Karlsruhe. Die spielen aber in der ersten Playoff-Runde gegeneinander. Das heißt, da wird eins der beiden Teams direkt rausfallen. Und das zweite Viertelfinalduell im rechten Playoff Asthaken gegen Kirchheim sind zwei Teams ohne beantragte BBL-Lizenz. Also dort ist zumindest nicht auszuschließen, dass ein Team ins Finale kommt, das vielleicht keine BBL-Lizenz beantragt hat. Und dann wären wir ja schnell wieder beim Thema Wildcard in Richtung BBL.
Das ist so. Dominik, nehmen wir uns noch kurz mit in die anderen beiden Duelle. Vor allem diese Wildcard-Thematik können wir gleich auch nochmal kurz anschneiden. Aber erstmal Gießen gegen Karlsruhe. Wen hast du da vorne? Sind das die Gießener, weil sie auf der 2 reingehen? Oder ist das Karlsruhe als möglicher Überraschungsgast?
Also ich persönlich habe Gießen relativ klar vorne, muss ich sagen. Was bei Karlsruhe noch dazu kommt, ist, dass Garay Seeb, deutscher Point Guard, auch einer der besten deutschen Point Guards, würde ich sagen, die wir in der Pro haben, dass der nicht spielen wird. Der ist verletzt raus für die gesamten Playoffs. Das wird der Mannschaft schon, glaube ich, auch ein bisschen wird der Mannschaft auf jeden Fall nicht gut tun, dass er fehlt. Gießen hat eine gigantische Rückrunde gespielt. Also wirklich unfassbar, was die für eine Rückrunde gespielt haben. 14-3 Bilanz, haben eigentlich nur verloren. Muss ich mal einmal nachgucken. Genau, sie haben in Trier verloren. Dann gab es diese Niederlage in Frankfurt, beziehungsweise diese zwei Niederlagen, wo sie zweimal komplett abgeschossen wurden und dann noch einmal in Vechta. Alles andere haben sie gewonnen. Und ja, Gießen ist wirklich für mich, also ich würde sagen, mit nach Trier schon, würde ich sagen, mit die zweitbeste Mannschaft eigentlich aktuell, haben auf den großen Positionen mit Stefan Funditsch, Jonathan Meyer wirklich ein super Duo dieses Jahr und auf der Spielmacherposition mit Dwayne Wilson und dann noch Shimon Krajcovic, haben sie wirklich so dieses perfekte Duo, der eine scored mehr, der andere ist eher so Vorlagengeber, aber sie können auch beide, sage ich mal, das, was der andere besser kann. Und das funktioniert einfach unfassbar gut dieses Jahr. Dann auch mit Frenkie Ignatovic, einem sehr erfahrenen Coach. Der Gießener Basketball, der macht auf jeden Fall Spaß. Und ich sehe sie auf jeden Fall vorne in der Serie wegen dem Heimvorteil auch. Es wird mich sogar, also ich bin ehrlich, es wird mich sogar wundern, wenn Karlsruhe ein Spiel gewinnt.
Okay, das ist dann schon recht deutlich. Und bei Hagen gegen Kirchheim?
Da würde ich eher sogar sagen, dass Kirchheim auf jeden Fall ein Spiel auf jeden Fall gewinnen könnte. Also Kirchheim ist für mich auf jeden Fall die absolute Überraschungsmannschaft der Saison. Also, dass die auf dem 6. Platz stehen und auch so souverän, wie sie das geschafft haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Haben mit Michael Flowers den absoluten Top-MVP-Kandidaten. Also ich glaube, jeder, der ihn nicht als seine Nummer 1 hat, weiß ich nicht, der sollte vielleicht noch mal ein paar Spiele von ihm anschauen. Also macht über 20 Punkte im Schnitt, trägt diese Kirchheimer Mannschaft. Und sie haben halt in Kirchheim, ja, ist ein kleiner Standort. Und sie haben die letzten Jahre auch immer schon von Anfang an gesagt, wir spielen bewusst etwas risikoreich mit einer kleineren Rotation und suchen uns die Spieler auch aus, die wirklich dann sagen, ich kriege die Rolle für die Saison und die wird dann auch angenommen. Also sie haben die meiste Saison mit einer 9er Rotation, jetzt sogar mit einer 8er Rotation relativ lange gespielt, haben auch gegen Hagen zu Hause gewonnen, relativ knapp in der Rückrunde oder in der Hinrunde war es sogar. Also da glaube ich, da haben sie auf jeden Fall eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Vor allem das, was sie zu Hause haben, ist auch eine der kleinsten Hallen in der Pro A. Da ist die Stimmung auch immer gut. Und wenn die jetzt dann das erste Playoff-Spiel seit der Saison 16-17 bekommen, damals sind sie ja, glaube ich, sogar ins Halbfinale gekommen, haben dann gegen den MBC verloren, der dann ja auch, meine ich, später aufgestiegen ist. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Hagen aber trotzdem auf jeden Fall der Favorit, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, wenn Kirchheim ein Spiel gewinnt, das wäre auf jeden Fall schon eine Ansage, ist auf jeden Fall möglich. Wahrscheinlich wird es so ein Gentleman Sweep, sagt man ja, glaube ich, wenn die andere Mannschaft noch einen Sieg abbekommt.
Hagen ohne angemeldete Lizenz hat ein paar, glaube ich, gewundert, auch aus der Szene in der Pro A ein paar Leute gewundert, weil die zumindest mal eine kurzfristigere Pläne haben oder mittelfristigere Pläne haben, wieder zurück in die BBL zu kommen. Jetzt sind sie Dritter geworden in dieser Saison, aber haben trotzdem keine Lizenz beantragt, soweit ich das mitbekommen habe. Lass uns noch ganz kurz zum Abschluss nochmal die Wildcard-Thematik aufmachen, denn das ist wirklich eine spezielle Sache in Richtung Easy Credit BBL. Bei Gießen und Karlsruhe, nur weil sie eine Lizenz beantragt haben, heißt das nicht automatisch, dass sie die auch bekommen würden. Da müssen wir noch abwarten. Da sind noch verschiedene Dinge, die da durchlaufen werden bis Mitte Mai. Da gibt es dann erst die Bestätigung von der Liga, ob man dann da ohne Auflagen oder mit Auflagen oder komplett die Lizenz verwehrt bekommt. Gießen, kleine Halle, wissen wir. Etat schwierig, weil er in der kommenden Saison von 3 Millionen auf 3,5 Millionen als Mindestetat steigt. Also auch da muss man nochmal was draufpacken. Für wie wahrscheinlich hältst du es aus jetziger Sicht, dass eine dieser beiden Mannschaften tatsächlich eine Lizenz bekommen kann? Und also, was ist vielleicht bei Gießen auch der Plan dahinter? Also vielleicht dann nicht in der eigenen Halle spielen zu können, / zu müssen.
Ja, also Karlsruhe kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Da ist ja auch immer die Hallenthematik. Ich komme nicht aus Karlsruhe, kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass sie in der Lina Radke-Halle jetzt immer gespielt haben. 1500 Zuschauer maximal. Und das ist in Karlsruhe ja die Europahalle, heißt sie, glaube ich, gibt, ja, die ja renoviert wird. Und wenn ich da mich halbwegs richtig informiert habe, wollen sie wohl sogar da auch nächste Saison wieder spielen. Also ich glaube, was das angeht, würde das wahrscheinlich dann sogar in Ordnung gehen. Aber von den restlichen Rahmenbedingungen kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Gießen ist ein schwieriges Thema. Es ist so ein Standort, wo so ein bisschen die Meinungen auch sehr stark auseinandergehen von dem, was der Verein vielleicht machen möchte und was viele Fans machen wollen. Habe ich auch schon mal mit einigen gesprochen, die auch gesagt haben, ja, nach diesen letzten BBL-Jahren, wo man fast ganz wenig Spiele nur gewonnen hat, wo man in vielen Spielen einfach abgeschossen wird und weiß, dass man verlieren wird, dass sie die Pro A eigentlich dann ganz, ganz gut finden, wenn man immer relativ sicher in die Playoffs schafft, da noch eine lange Postseason hat. Aber vom Verein her denke ich, so was das Finanzielle angeht, wenn man es wirklich will, dann glaube ich, wird man es auch schaffen. Davon bin ich fest überzeugt.
Und die Hallenthematik, da gibt es ja auch einen Plan B, glaube ich.
Genau, sie spielen ja jetzt noch in der Sporthalle Gießen-Ost. Ist dasselbe Problem wie Würzburg in ganz vielen anderen Standorten, dass es in Gießen keine neue Halle geben wird. Das wurde jetzt vor einigen Monaten, wo auch nochmal offiziell noch in einem anderen Podcast aus der Pro A bestätigt vom Gießener Geschäftsführer, dass es keine neue Halle geben wird. Und da gibt es dann wohl noch die Möglichkeit, dass sie nach Wetzlar ausweichen können, wo auch Handball schon gespielt wird. Das ist eine deutlich größere Halle. Also das wäre auf jeden Fall auch noch eine Option. Und da ist dann aber natürlich dann auch wieder die Frage, was möchte der Verein und wie kommt das so bei den Zuschauern an? Weil die Sporthalle Gießen-Ost, auch wenn ich leider noch nie da war, habe immer nur gesehen, gehört, dass die Stimmung dort wirklich immer fantastisch ist. Und die Halle in Wetzlar ist deutlich größer und da wird sicherlich auch dann von der Zuschauerseite Bedenken geben, ob man die Stimmung in so einer großen Halle wieder mitnehmen kann. Und das sind alles Sachen, über die sich der Verein Gedanken machen muss. Also auch da, das wird keine einfache Off-Season, je nachdem auch, was sportlich dann passiert.
Darauf sind wir gespannt. Darauf werden wir ganz genau gucken, was da sportlich noch alles passiert. Ein letzter Tipp von dir. Wer sind die beiden Finalisten? Stand jetzt. Wer sind die beiden, die zumindest das sportliche Aufstiegsrecht sich erkämpfen würden in der Pro A?
Ich würde sagen Trier und Gießen.
Trier und Gießen. Zwei BBL-Traditionsstandorte. Wie es dann da weitergeht, das werden wir natürlich weiter beobachten. Danke dir auf jeden Fall für deine Expertise. Hat großen Spaß gemacht mit dir, dieser Run durch die Pro A.
Dankeschön.
So, das also unser Pro-Art-Talk mit Dominik und ihr habt es ja schon gemerkt, ich bin so ein bisschen auf dieser Wildcard-Geschichte rumgeritten, weil die lässt mich irgendwie nicht so richtig los. Wie steht ihr denn zu einer Wildcard in der BBL?
Ich finde es besser, als wenn du jetzt mit 17 spielst oder du musst eben dich mal ganz deutlich darauf einigen, dass man nur noch eine 16er-Liga will, dann verkleinert man sie eben Schritt für Schritt und es gibt in zwei Jahren Folge nur einen Aufsteiger und zwei Absteiger ganz regulär. Oder aber ja, also was spricht gegen die Wildcard? Das ist eine Möglichkeit, eine Einnahmequelle für die Liga. Es gibt für Vereine, die es dann vielleicht auch mal aus Pech nicht geschafft haben, sportlich oder weil einmal alles schief lief, sich noch in der Liga zu halten. Also auch besser als mit 17 weiter zu spielen, außer du willst eben die Liga wirklich verkleinern.
Robert, wie ist dein Take?
Ja, das sehe ich auch so. Vor allem, wenn wir jetzt auf die aktuelle Saison blicken. Wir haben ja Mannschaften da in diesem Abstiegsstrudel, die jetzt vielleicht mit Ausnahme der Tigers Tübingen, die schon damit gerechnet haben, dass es wirklich ums nackte Überleben geht vom ersten Spieltag weg, nicht den Anspruch hatten, nur um den Klassenerhalt zu spielen. Also da hatten wir Heidelberg, Rostock, die da hinten stehen, auch der MBC mit einer guten Phase in der vergangenen Saison. Das sind Teams, die sich eigentlich stabilisieren wollen oder wollten in der BBL jetzt in diesem Abstiegszug hängen und einen Abstieg überhaupt nicht gebrauchen können. Und wenn dann Platz frei wird in der Liga, dadurch, dass vielleicht ein Aufsteiger nicht die Lizenz bekommt, wieso keine Wildcard vergeben an das Team? Das wird dann eh eine Entscheidung der Clubs sein, ob diese Wildcard dann vergeben wird oder nicht.
Interessante Einblicke. Ich gehe da auch voll mit bei den meisten davon. Ich habe zwei Probleme mit einer Wildcard. Das eine Problem ist, dass sie 700.000 Euro kostet und das quasi den Absteiger der kommenden Saison schon vordefiniert. Weil wenn wir von der kommenden Saison ausgehen, und das ist ein Mindestetat, der dann ansteigt auf 3,5 Millionen Euro, 700.000 Euro davon, das sind 20% des Gesamtetats, den du erstmal berappen musst, um überhaupt in dieser Liga spielen zu können. Damit ist es dir quasi unmöglich, außer du hast die Überperformance des Jahrhunderts, dass du in der nächsten Saison eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung hast, die in 34 Spielen im nächsten Abstiegskampf überlebt. Man hat das schon so oft gesehen, auch jetzt zuletzt bei Gießen, dann bei Frankfurt, dass das einfach eigentlich ein Abstieg auf Raten ist und ob du dann eine 18. Mannschaft in der Liga hast, die dann nur noch mit rumdümpelt und dann am Schluss trotzdem absteigt, ob das den großen sportlichen Wert bringt, das weiß ich nicht unbedingt. Und ob du dann nicht lieber sagst, dann machen wir halt eine 17er Liga, dann hat dort eine Mannschaft pro Spieltag Pause, ist dann halt so. Und das zweite Problem, was ich damit habe, ist, dass du für eklatantes sportliches Missmanagement in häufigen Fällen dafür belohnt wirst, eine Hintertür zu haben, die du dir irgendwie erkaufen kannst. Dass du einfach sagen kannst, ja, ich habe so ein ganzes Jahr lang scheiße gewirtschaftet oder ich habe die falschen Spieler gekauft, ich hatte den falschen Trainer. All das, was den sportlichen Wettbewerb ausmacht, kannst du theoretisch mit 700.000 Euro, die möglicherweise irgendein Sponsor sagt, ja komm, wenn ihr erste Liga spielt, dann blätter ich euch das hin. Kannst einfach wie ein Bügeleisen drüber gehen und sagen, ja, ist dann halt so. Und das, finde ich, untergräbt den sportlichen Wert der Liga. Ich bin voll bei euch, dass es besser wäre eine 18er Liga, dass es besser wäre, man hat einen Aufsteiger und sowas, überhaupt keine Frage. Und ich bin vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, 51-49% für eine Wildcard, aber ich sehe auch ganz große Fragezeichen, die sportliche Integrität des Wettbewerbs irgendwie langfristig auch in Frage stellt.
Ja, also die Frage, wie weit wir das Fass jetzt aufmachen, die Diskussion noch vorantreiben wollen oder wie stark wir das verlagern wollen, falls es dazu kommt, dass tatsächlich eine Wildcard beantragt werden muss. Was den Preis betrifft, ich finde, eine gewisse Wertigkeit muss es schon haben. Wenn du die jetzt für 150.000 raushaust, so, und dafür kannst du in der BBL bleiben, dann finde ich, dann untergräbt es die Wertigkeit und auch den sportlichen Wert noch mehr, wenn du dir praktisch für so ein Aldi-Angebot da dich in der BBL halten kannst, nachdem du eine Saison lang kompletten Mist verzapft hast. Was ein absolut korrekter Punkt von dir ist, dass es eine Art Abstieg auf Raten sein kann, weil wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann sieht man schon, dass diejenigen, die sich eine Wildcard gekauft haben, häufig dann ein Jahr, zwei Jahre, spätestens drei Jahre später trotzdem abgeschmiert sind. Also so eine Wildcard-Erfolgsgeschichte, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist für Mannschaften, die da eigentlich nicht hingehören, die mal einen Ausrutscher hatten, die Glück hatten, dass in der Saison kein zweiter Aufsteiger verfügbar war, die gibt es selten. Ich glaube, Ludwigsburg, aber das ist ja schon Ewigkeiten
2013.
Her. 2013. Genau. Ja, da hat sich das mal gelohnt. Da war die auch noch wesentlich günstiger. Da war das sicherlich...
Ich glaube, damals 200 oder 250.000, ja.
Ansonsten in den vergangenen Jahren, ja, war das selten der Fall. Das stimmt schon.
Wenn wir schon bei der BBL sind, dann lass uns ganz kurz durch diesen Spieltag durchsurfen. Hat einfach den Hintergrund, dass wir uns dieses Mal nicht wirklich damit tiefgehend auseinandersetzen, weil eben ein Doppelspieltag am Start ist. Wir hatten am Sonntag das letzte Spiel und haben am Dienstag schon das nächste. Also wenn ihr diese Folge hört, wenn sie rauskommt, dann haben wir schon die nächsten BBL-Partien, die dann auch über den 1. Mai laufen, dann am kommenden Wochenende wieder. Also jetzt geht's wirklich tak, tak, tak in der BBL und deswegen wollen wir euch nur einen ganz kurzen Zwischenstand durchgeben, wie was lief und fangen am Freitagabend an. Robert, der MBC gewinnt ein wichtiges Spiel gegen Heidelberg.
Ja, aus Sicht des MBC, fast ein Abstiegsendspiel, haben sie gewonnen. Ein richtiger Big Point, Saisonsieg Nummer 9. Damit jetzt auch wieder einen Sieg vor Heidelberg. Aufgrund des direkten Vergleichs sogar vor der BG Göttingen. Also der MBC einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Und Heidelberg, ja, weiter mittendrin im Abstiegskampf.
Ludwigsburg gegen Chemnitz. Die Chemnitzer mit etwas müden Beinen dann nach Ludwigsburg gekommen, schon 18 hinten gelegen, sich aber trotzdem nochmal rangekämpft nach diesem großen Finale da am Mittwoch. Ludwigsburg gewinnt trotzdem. Am Schluss hätte das Spiel noch eine Minute länger gedauert, glaube ich, dass es die Niners gewonnen hätten. Am Schluss ist aber Ludwigsburg die Mannschaft, die als erstes ins Ziel läuft und verbessert damit die Chancen auf die direkte Playoff-Teilnahme erheblich, steht im Dreiervergleich hinter Bonn und vor Vechta, weil aber dieses dritte Spiel noch nicht gespielt wurde zwischen Bonn und Ludwigsburg, beziehungsweise das zweite Spiel. Wie dem auch sei, Big Point für Ludwigsburg im Kampf um die Playoffs. Die Niners müssen so ein bisschen abreißen lassen in Richtung Bayern und in Richtung Alba. Mal schauen, was die Woche noch so bringt. Bonn gegen Rostock, Ruppi. Ja,
du hast eben angesprochen, Ludwigsburg, wichtiger Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation.
Bonn ist denen im Gleichschritt mitgegangen. Deutlicher Erfolg. Immer noch auf gutem Wege, ist vielleicht noch so auf Platz 6 dann doch sicher reinzuschaffen ohne die Play-Ins. Rostock, ja, so richtig stabilisiert haben sie sich noch nicht, aber zumindest gab es ja jetzt mal den einen oder anderen Sieg wieder nach dieser krassen Negativserie. Bonn ist sicherlich kein Spiel, was sie gewinnen müssen. Da gibt es andere in den kommenden Wochen. Und Rostock immer noch mittendrin. Also ich glaube, im Abstiegskampf geht es jetzt nur noch um Kreisheim, Heidelberg, Rostock.
Bamberg gegen Göttingen, Robert.
Ja, die Göttinger verpassen es, sich komplett ihre Abstiegssorgen zu entledigen, verlieren dieses Spiel bei den Bamberg Baskets, haben jetzt wieder MBC 9 Siege auf dem Konto, was schon ein kleines Polster darstellt. Also für die BG ein Sieg, wenn sie noch holen, dann glaube ich, sind sie definitiv gerettet. Ja, und Bamberg hält ein bisschen Anschluss an diesen Play-in-Rang 10, haben da jetzt noch einen Sieg Rückstand auf die Veolia Towers Hamburg. Ja, vielleicht geht da noch was mit einer kleinen Schlussoffensive aus Franken.
Die nächste Begegnung dann die HK Merlins Crailsheim gegen Ulm. Die HK Merlins geraten schon so langsam aber sicher jetzt in die schwerste Bredouille, auch weil sie dieses Spiel gegen die Ulmer deutlich verlieren. Bis aufs letzte Viertel verlieren sie jedes Viertel. Und das hat vor allem mit den Turnovern zu tun. Insgesamt 29 Turnover auf Seiten der HK Merlins Crailsheim. Gleichzeitig können wir bei den Steals der Ulmer 19 entdecken. 19 Steals in einem Spiel. Das erzählt dann die ganze Geschichte dieser Begegnung. Crailsheim verliert deutlich gegen Ulm mit 20 Unterschied, ist einen Sieg hinter Heidelberg bei noch 4 zu spielenden Spielen, hat aber auch den direkten Vergleich verloren, muss also noch 2-mal öfter gewinnen als Heidelberg. Gegen Rostock spielen sie noch, da ist vielleicht noch die kleine Chance, zumindest den direkten Vergleich zu gewinnen. Hinspiel ging ja an die Crailsheimer. Nächste Begegnung, Braunschweig gegen Alba, Ruppi.
Ja, Alba gibt den Titel als heißeste Mannschaft der Liga nach zuvor 13 oder 14 Siegen in Folge an die eben erwähnten Ulmer ab. Große Überraschung, wobei große Überraschung, es war ja irgendwie gefühlt immer überfällig, dass Alba mit dieser wahnsinnig ersatzgeschwächten Rotation dann doch mal ein Spiel abgibt. Das war schon beeindruckend genug, wie sie das in den vergangenen Wochen geschafft haben. Das ist jetzt in Braunschweig passiert, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Braunschweig hatte jetzt nicht den allerstärksten Frühling bislang, hatten aber ein ganz starkes erstes Viertel und haben seit jeher eigentlich einen überragenden Gilson Bango und diesmal noch einen herausragenden Brandon Tischler.
Hat Braunschweig eigentlich Bayern und Alba zu Hause geschlagen diese Saison, schon, oder? Ja. Krass.
Ja, wäre mehr drin gewesen. Und, übrigens, haben ein paar dumme Dinger verloren.
Nicolo Spaniolo für den Rest der Saison jetzt auch raus. Matteo. Wurde jetzt auch bekannt gegeben.
Matteo. Bitte?
Oh ja, natürlich. Matteo Spaniolo. Nicolo wäre auch ein schöner Name, aber ja. Matteo Spaniolo, genau.
Shiga Samar, glaube ich, nämlich auch. Mit seiner Patellasehnenverletzung. Also da ist schon, ja, der Wurm drin, was Verletzungen angeht bei Alba Berlin. Dafür echt stark, dass sie diese Serie so lang am Leben gehalten haben. Aber eine bittere Niederlage jetzt schon auch im Kampf um Tabellenplatz 1, das muss man so festhalten.
Dann machen wir doch weiter mit Vechta gegen Würzburg, denn auch da gab es eine bittere Niederlage, Robert.
Ja, für Rasta Vechta im Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme, während Würzburg ja die Welle weiter reitet. Ich glaube, man kann das schon so sagen. Otis Livingston wie immer vorneweg, 23-4-5. Ja, und in der Crunch-Time ist er wieder zur Stelle. Der Mann strotzt einfach vor Selbstvertrauen, wirft ein, zwei Würfe daneben, zögert aber beim nächsten Dreier keine Sekunde und so langt's. 89-87, Würzburg gewinnt. Ja, und liegt auf Kurs, Playoff, vielleicht sogar mit Heimrecht.
Robby, du hast es gerade schon gesagt, Alba gibt die heißeste Serie an Ulm ab, die zweitheißeste Serie aktuell in dieser Liga.
Die EWE Baskets Oldenburg, die richtig. Hamburg mit 15 Punkten besiegen. Wir haben eine Hörerfrage dazu und ich habe es, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen schon mal gesagt, ich hab mich ja festgelegt, Oldenburg schafft es noch in die Playoffs, nicht nur in die Play-Ins, sondern ziehen da als wahrscheinlich Achter letzten Endes ein. Jetzt fast alle wieder dabei. Gut, jetzt war Sean D. Brown, Charles Manning war nicht dabei, Norris Akpakpoko fällt ein paar Wochen aus. Trotzdem noch eine unheimlich starke Mannschaft und Gino Crandall seit Wochen herausragend. Ja, der war gestern so heiß, da hatten die Towers dann irgendwann keine Chance mehr mitzuhalten. die noch und um die Play-Ins kämpfen.
Genau. Und dann noch zum Abschluss Bayern gegen Tübingen, Robert.
Ja, plus 20, erster gegen letzter. Ja, die Bayern haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man auch so sagen. Auch dazu werden wir später noch eine Hörerfrage haben. Haben sich schwer getan in der ersten Halbzeit, aber das Talentlevel zwischen Bayern und Tübingen ist doch erheblich unterschiedlich. Daher ein lockerer 20-Punkte-Sieg und die Bayern so ein bisschen der Gewinner an diesem Spieltag an der Tabellenspitze, weil die Verfolger aus Berlin und Chemnitz eben verloren haben. Jetzt ein Sieg Vorsprung vor Berlin, zwei sogar vor den Niners Chemnitz.
Hier ist für euch
die Big Starting Five.
Die Big Starting Five. Also Ruppi, hau raus. Wen hast du? Robert, du darfst gerne ergänzen.
Das ist jetzt so eine Gemeinschaftsproduktion von uns. Ich glaube, wo wir uns komplett einig sind auf den Guard-Spots, Harold Frey und Gino Crandall. Harold Frey 19 Punkte, 11 Assists, eine 29er Effektivität, plus 27, plus minus. Crandall 34 Punkte, ein Rebound, 4 Assists, 31er Effektivität. Ich glaube, der Topwert des Spieltags, plus 18 bei einem plus 15er Sieg. John Bryant, so ein bisschen auf Center, gab es einige Kandidaten, Jason Bango, Trevin Williams, wie war uns mal so, war man in Vintage-Laune, John Bryant, 13-10 in 14 Minuten nur, ziemlich stark, noch nicht Vintage-Modus, sondern eher Zukunftsmodus, Brandon Tischler auf der Forward-Position, 17 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists und den fünften Spot, den darfst du jetzt verargumentieren, Stucky.
Eddie Edigin. Die Stats sehen gar nicht so dick aus in seinem Spiel gegen die Ludwigsburger. Ich glaube 14 und 6, wenn ich es gerade aus dem Kopf richtig habe. Aber bei ihm alles entscheidend, der Plus-Minus-Wert und seine Unterstützung beim Run im dritten Viertel. Plus-Minus-Wert von plus 11 bei einem Sieg von 3 Punkten. Er wirklich der Traktor, der seine Mannschaft da durchgezogen hat, durch diese schwere Phase gegen Chemnitz. Und deswegen landet er auf der 4, glaube ich, ne? John Bryant auf der 5, Eddie Edigin auf der 4. Spielen wir heute besonders groß.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Und schon haben wir die nächste Kategorie. Ihr habt es gerade gehört. Der Tipico-Tipp der Woche. Robert, nimm uns mit.
Ja, wir haben ja wieder mal überragend getippt in der Vorwoche beziehungsweise am vergangenen Wochenende. Wir hatten ja eine Kombi aus Chemnitz und Berlin uns überlegt, die, naja, nicht so ganz funktioniert hat. Beide Teams haben verloren. Dennoch versuchen wir auch am kommenden Spieltag, nämlich am heutigen Dienstag, wenn ihr den Podcast ganz frisch hört, unser Glück. Nämlich wir tippen auf einen Heimsieg der Rostock Seawolves gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, was, glaube ich, schon ein richtiger Big Point im Kampf um den Klassenerhalt wäre.
Strugglende Ludwigsburger, die immer mal Aufs und Abs erleben, die zu Hause gegen Chemnitz gewinnen können, aber auch auswärts, mir fällt jetzt gerade spontan kein Ort ein, gegen eine Mannschaft, die weiter unten steht, wo sie verloren haben, aber es ist ein ständiges Auf und Ab bei Ludwigsburg, man kann sich auf gar nichts verlassen. Und die Rostocker im leichten Aufwind. Also es ist, glaube ich, so zu verargumentieren.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Das also der Tipico-Tipp der Woche für diese Woche. Jetzt haben wir für euch eine nächste Geschichte, die wir euch einspielen wollen. Jetzt kurze Ende der Werbung. Müssen wir hier kurz noch dazu sagen. Die Hörerfragen. Da möchten wir jetzt drauf eingehen, denn wir haben sehr viele von euch bekommen. Wir können leider nicht alle hier live und on air beantworten, aber wir können auf ein paar davon eingehen, weil sich auch viele in eine ähnliche Richtung gedoppelt haben. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit ein paar Fragen. Und die erste kam von Patrick, der fragt, Einschätzungen zum Abstiegskampf. Wer steigt ab? Wer will?
Ich hau einfach mal einen raus. Absteigen wird Tübingen und der Verlierer der Partie Rostock gegen Crailsheim am 33. Spieltag.
Kein schlechter Take. Ich kann das Ganze noch ein bisschen argumentativ unterlegen. Hab's ja vorhin schon gesagt, die Crailsheimer aktuell mit einem Sieg und dem direkten Vergleich hinter den Heidelbergern mit einem Sieg und dem gewonnenen direkten Vergleich bei noch einem ausstehenden Spiel gegen Rostock. Also da auch eins Minus. Ja, für Crailsheim wird es extrem dünn. Die müssen in den letzten 4 Spielen mindestens mal 1 gewinnen, eben gegen Rostock in Rostock, oder 2 bei 4 Heidelberger Niederlagen. Die spielen aber noch gegen Tübingen am Schluss. Und ich glaube, über Tübingen müssen wir nicht sprechen. Also ich bin bei dir, Robert, wollte ich damit nur sagen. Die nächste Frage: Wie stehen die Chancen Oldenburgs in den Play-ins oder Play-offs? Hatten wir auch schon mal gerade ganz kurz angerissen. Ruppi, kannst du vielleicht auch noch mal kurz
ausführen? Ja, da lege ich mich fest. Also ich glaube, die schaffen das. Voraussichtlich geht es als 9. in die Play-ins mit einem Heimspiel. Wahrscheinlich gegen Hamburg, selbst wenn es gegen Bamberg oder Braunschweig geht, glaube ich, wird das kurzer Prozess, den die Oldenburger machen. Und dann kommt es ein wenig auf das andere Matchup an. Von der reinen Qualität, von der Form, vom Potenzial her sehe ich Oldenburg aber auf dem Papier vor Ludwigsburg und vor Vechta. Und da ist es mir dann in dem Fall auch egal, ob es auswärts oder zu Hause ist, das Do-or-Die-Spiel. Ich glaube, Oldenburg schafft das. Und also in den Play-ins stehen ihre Chancen sehr gut, in den Play-offs stehen ihre Chancen sehr schlecht, weil sie würden als 8. in die Play-offs kommen und da wartet ein Rendezvous mit dem FC Bayern und ja, da sind sie dann doch qualitativ um einiges schwächer besetzt und da, glaube ich, haben sie keine Chance.
Dazu kommt, dass der Spielplan ja auch richtig knackig wird mit diesen 2 Play-In-Spielen, die sehr, sehr knapp aufeinander folgen und dann geht es sofort in die Playoff-Serie rein mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer, wonach es aktuell aussieht in Bayern. Das wird schon schwer, wobei die Oldenburger, glaube ich, ein unangenehm zu spielender Tabellenachter sind. Da gibt's vermeintlich vielleicht leichtere Optionen, aber dieses Play-In-Format, Single-Elimination-Modus, Do-or-Die, ein Spiel, da kann sehr, sehr viel passieren, aber ich sehe sie, wie Ruppi, eigentlich in diesem Pulk, der sich da um die Play-In-Plätze aktuell befindet, in der besten Form. Ja,
Dienstag und Donnerstag sind, glaube ich, die Play-In-Spiele, also wirklich knackig hintereinander weg.
Knapp und knackig. Beides in einem. Es ist spät, Leute, es ist spät. Montagabend, 23.40 Uhr. Ich habe noch eine ganz gute Frage für euch. Da schlägt einer vor, den Abstieg zwischen den letzten 4 Mannschaften so auszuspielen wie in den Play-Ins. Was haltet ihr denn davon?
Also von Play-Ins halte ich nichts. Das finde ich blödsinnig, einen Abstieg auszuspielen mit einem K.O. spielen, wenn man aber jetzt irgendwie so eine richtige Abstiegsrunde draus machen würde, wo man vielleicht die Siegzahl mitnimmt und dann spielt jeder noch 2-mal gegen jeden, dass nochmal 6 Spiele dazukommen, hätte sicherlich Charme. Ist natürlich die Frage, dann hast du unten 4 Mannschaften, die noch spielen, du hast oben 8 oder 10 Mannschaften, die noch spielen. Was machst du mit den Teams dazwischen? Die haben dann Feierabend und unten, die müssen dann noch einen Monat länger Gehalt bezahlen und geht, glaube ich, dahingehend nicht so ganz auf, aber mit einer etwas längeren Runde fände ich, hätte es einen gewissen Charme und eine gewisse Spannung.
Allerdings wäre dann auch nochmal dieses sportliche Ding etwas weiter ausgeklammert, weil die ersten 34 Spieltage... Ja, genau.
Also sie müssen schon eine Doppelrunde geben, also K.O.
auf gar keinen Wert Fall. Wert verlieren. Ja.
Oder eine Playoff-Serie, ja. Eine Play-Down-Serie sozusagen. Ja.
Habe ich mal in der NBBL gespielt.
Und hast du gewonnen?
Die erste hatten wir verloren. Nee, die erste hatten wir gewonnen, deswegen waren wir schon safe. Und die zweite haben wir dann gespielt gegen Franken Hexer. Oh, unter anderem mit Basti Doret, den wir heute auch schon erwähnt hatten. Ist ja der gleiche Jahrgang.
Siehst du, und er hat bis jetzt noch gespielt und du sitzt hier hinter dem Mikrofon.
Ja, genau. Aber ich humpel ungefähr fast genauso wie er. Dann eine Frage an Robert von Thorsten. Was ist mit den Bayern los? Die Nerven scheinen ja ein bisschen blank zu liegen beim FC Bayern.
Thorsten, woran machst du das fest, dass die Nerven blank liegen?
Eindruck, das zumindest an der Spielerinteraktion gesehen, zum Beispiel in der Partie da.
Ach ja, dass sich Serge Ibaka mit Isaac Bonga mal kurzzeitig lautstark ausgetauscht hat. Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Also da spricht halt ein NBA-Champion mit einem Weltmeister. Aber das fällt auf, dass wir viele Fragen zu den Bayern bekommen haben. Ich will nicht sagen, dass die Nerven blank liegen, aber was auffällt, ist, dass viele unserer Hörer Bedenken haben, ob der Favoritenrolle der Bayern, weil ihnen das Spiel der Bayern aktuell wenig gefällt. Und da muss ich sagen, da geht's mir ähnlich. Also diese Spiele in Heidelberg, ja, da haben sie viel liegen gelassen, was offene Würfe angeht, aber das war jetzt nicht super, super elanvoll, super ja, energetisch. Jetzt dieses Spiel gegen Tübingen war in der ersten Halbzeit auch so, ja, ist halt die Frage, ist das diese saure Gurkenzeit? Ja, du spielst jetzt einmal die Woche gegen, ja, bei allem Respekt, zwei Hinterbänkler der Liga. Ist das ein motivationales Problem? Kann man den Schalter in den Playoffs wieder umlegen? Spielerisch haben sie mich jetzt nicht überzeugt, aber ich würde immer noch behaupten, dass sie, vor allem wenn sie auf Platz 1 in den Playoff-Baum gehen, dass sie da der Top-Favorit auf die Meisterschaft sind.
Wir kriegen sehr viele Zuschriften zu recht spekulativen Dingen, wie beispielsweise den ersten Gerüchten für die kommende Saison oder ob die Würzburg Baskets beispielsweise ihren Kader zusammenhalten können und sowas, was schwer absehbar ist. Allerdings vielleicht ein kleiner Blick in die Glaskugel. Wir wollen auch nicht hier nur wild rumspekulieren ohne jegliche Grundlage. Aber Robert, hast du schon irgendwas gehört mit Thema Ibaka München Verlängerung?
Dass Bayern ihn behalten will, glaube ich, das ist kein Geheimnis, dass man gerne mit ihm weiterarbeiten würde. Ich habe auch den Eindruck, dass sich Serge Ibaka in München wohlfühlt. Aber letztlich wird er selbst entscheiden, ob er weiterspielen will und wo er weiterspielen will. Und das hat Marco Pesic kürzlich auch öffentlich gesagt. Da gibt's keinen Zeitplan. Das kann sehr spät passieren. Ich meine, die Bayern haben Ibaka im vergangenen Sommer auch erst Mitte, Ende September verpflichten können. Gut möglich, dass sich diese Situation vielleicht nicht ganz so lange, aber auch lange in den Sommer hineinzieht. Weil dass Serge Ibaka auch in der Euroleague sicherlich Interesse geweckt hat, das steht ja außer Frage, aber der Mann kann sich aussuchen, wo er noch spielen möchte.
Dann zwei Fragen, Ruppi, an dich, die nicht wirklich spekulativ sind, sondern die deine Einschätzung vor allem als Transferexperte bedürfen. Meinung zur Aminu-Verlängerung in Vechta. Joel Aminu hat kürzlich seinen Vertrag bei Rasta Vechta verlängert. Was denkst du darüber?
Also es ergibt Sinn, aus Vechtas Sicht ihn zu halten nach der Saison. Der hat eine wirklich spektakuläre, gute Saison hingelegt, war bislang mit seinem Karriereweg sehr gut beraten, hat das wirklich ordentlich gemacht, da die Karriere aufgebaut, spielt eine starke Saison. Ich bin sicher, es gab auch Interesse anderer Vereine, die auch so im Dunstkreis Vechta vielleicht noch eine halbe Spur womöglich drüber spielen. Er hat sich für die Beständigkeit entschieden, wird wahrscheinlich auch finanziell um einiges besser entlohnt werden jetzt in der kommenden Saison. Und vor allem aus Vechters Sicht ergibt es absolut Sinn, einen guten deutschen Spieler zu halten, der auch noch Potenzial hat.
Also klassischer Fall von Win-Win. Wie verhält sich das bei Jack Cahill, dem Youngster ebenfalls bei Vechta unter Vertrag, der aber, ich glaube, bei der ersten Mannschaft von Vechta noch nicht gespielt hat in dieser Saison, bei der zweiten aber in der Pro A eine sehr, sehr große und gute Rolle gespielt hat, auf dem Albert-Schweitzer-Turnier voll überzeugt hat, auch ansonsten sich auf die großen Bildschirme gespielt hat als Future-Star. Der wechselt jetzt zu Mega, korrekt. Mega Basket korrekt. In Belgrad.
Genau, das ist definitiv so. Wir haben jetzt Montagabend, 23.47 Uhr. Ich dachte, es sollte Montagabend noch vermeldet werden. Ich habe eben mal ganz kurz gecheckt auf irgendwelchen Rasta-Fechter-Kanälen. Stand das noch nicht, aber es ist so. Also den sehen wir kommende Saison in Serbien. Bin ich sehr gespannt drauf.
Mhm. Kann ja ein absolutes Sprungbrett sein. Kann andererseits natürlich aber auch, hat man glaube ich auch bei Kostja Muschidi gesehen, schwer sein, sich da auf den Basketball zu fokussieren, weil eben Belgrad eine tolle Stadt ist, für junge Menschen vor allem, das muss man ganz offen so sagen. Da kann man sich auch verlieren. Das hat man in mehreren Interviews von Kostja Muschidi ja dann auch gehört, dass das da der Fall
war. Belgrad ist eine herausragende Stadt, das definitiv, wobei der Verein ja Vojvodina ist, ne?
Wenn du das sagst.
Meines Wissens schon.
Dann ja. Ist das so. Okay, dann haben wir noch zwei weitere Fragen, die ich auch ganz interessant finde. Zum einen, Robert, wer schnappt sich Platz 6 in der BBL? Auch ein bisschen spekulativ, aber wem rechnest du die besten Chancen aus? Vielleicht mal so rumgefragt.
Bro, ich dachte eher, du zielst auf die Frage ab, die mich fragt, wer schnappt sich Platz 3 und 4, nämlich das Heimrecht in den Playoffs. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Sehr gerne.
Ja, lass uns das doch zusammen verbinden.
Also 3 und 4, glaube ich, ist meiner Ansicht nach, also einen der beiden bekommen die Niners Chemnitz.
Da bin ich, die beste Ausgangslage. Ganz, ganz anders übrigens. Aber,
du siehst die Niners Chemnitz nicht in den Top 4?
Nein, ich sehe sie in den Top 2. Also ich glaube nicht, dass Alba Platz 2 hält. Ich habe mir den...
Das wird sich zeigen, ja, wie die noch zweimal gegen Bill Bayern spielen.
Genau, da verlieren sie nämlich zweimal. Also ich habe mir den Restspielplan mal angeschaut. Chemnitz und Alba haben ja beide 23 Siege, korrekt?
Korrekt, Chemnitz hat einmal häufiger verloren.
Genau, Chemnitz hat nicht den direkten Vergleich gegen Alba. Das heißt, sie müssten einen Sieg mehr haben am Ende. Die verbleibenden 4 Spiele sind sie jeweils Favorit. Das heißt, sie enden bei 27, wenn alles so kommt, wie es kommt. Alba hat noch 5 Spiele. In 3 davon sind sie Favorit. Dann kommen sie bei 26 raus. In 2 spielen sie aber gegen die Bayern. Die verlieren sie. Dann sind sie bei 26, Chemnitz bei 27. Bayern 1., Chemnitz 2., Alba 3., Ulm wird 4.
Das unterschreibe ich, ob der Form Ulm eines der formstärksten Teams aktuell. Und wer den 6. Platz holt, ja, das ist natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bonn, Ludwigsburg und Vechta. So was die Konstanz angeht, würde ich sagen, mein Bauchgefühl sieht die Bonner vorne, weil sie auch in diesem Dreiervergleich die Nase vorn haben. Stacki hat es gesagt, Ludwigsburg ein einziges Auf und Ab und Vechta jetzt auch nicht mehr zu Hause, diese Macht, die zu Saisonbeginn waren. Also ich würde auf die Bonner tippen, aber das ist, glaube ich, alles offen.
Ich fand das gerade mega stark von dir, Ruppi, deine Argumentation. Möchte hier gerne auch kurz meine Argumentation bei Platz 6 ausführen, ohne mich dabei ganz festlegen zu wollen. Vechta hat mit Abstand den schlechtesten direkten Vergleich, hat nur eines der 4 Spiele gewinnen können gegen Bonn und gegen Ludwigsburg. Beim Dreiervergleich sind sie also definitiv hinten dran, haben als Restprogramm jetzt am Mittwoch in Chemnitz zu spielen, dann daheim gegen Göttingen, gegen Bamberg und gegen den MBC, werden also höchstwahrscheinlich noch 2 respektive wahrscheinlich eher sogar noch 3 Siege werden. Haben alle die gleichen Siege aktuell. Bonn, Ludwigsburg und Vechta. Ludwigsburg spielt jetzt in Rostock. Wir haben im Tipp der Woche gegen Ludwigsburg getippt. Spielen danach beim MBC. Dann spielen sie zu Hause den FC Bayern Basketball und die Telekom Baskets Bonn am letzten Spieltag. Hinspiel zwischen Ludwigsburg und Bonn, vielleicht das auch nochmal wichtig zu erwähnen, ging mit 91-86 an die Telekom Baskets Bonn. Also nichts, was man nicht ausgleichen könnte. Allerdings wäre Ludwigsburg bei 2 respektive 3 Siegen. Gegen Bayern werden sie wahrscheinlich verlieren. Auch das sehr spannend. Und Bonn haben wir gegen Bamberg, gegen Würzburg, gegen Alba und gegen Ludwigsburg. Also auch einen richtig toughen Spielplan. Wenn es dumm läuft, gewinnen sie nur 1 davon. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar 3. Dann wären wir beim Dreiervergleich und dann kommt es auf dieses Spiel Ludwigsburg gegen Bonn an, das dann bisher mit plus 5 an Bonn geht. Der direkte Vergleich allerdings steht noch aus. Es könnte da am letzten Spieltag auch da die Entscheidung geben, wer direkt in die Playoffs einzieht, wer erstmal ein bisschen durchatmen darf eine Woche und gucken darf, wie die anderen Mannschaften spielen. Und das könnte eine Mannschaft geben, beziehungsweise 2, die dann noch in die Play-Ins müssen und sich im ersten Duell direkt gegeneinander beweisen müssen.
Auch sehr gut argumentiert.
Danke, das tut mal wieder gut, Ruppi. Ein Lob von oberster Stelle. Schön. Dann habe ich nur noch eine letzte Hörerfrage für euch, weil ich die auch sehr interessant fand. Sehen wir Otis Livingston nächstes Jahr in der Euroleague, eventuell bei Paris Basketball? Paris Basketball, vielleicht liegt irgendwie nahe, kleiner Point Guard, Thomas Isalo.
Robert.
Eure Punkte.
Du schüttelst den Kopf.
Ich weiß es natürlich nicht, wo wir Otis Livingston in der kommenden Saison sehen. Wenn du mich so direkt fragst, Euroleague, ja oder nein, würde ich sagen nein.
Gehe ich mit.
Und auch nicht bei Paris Basketball. Die haben mit TJ Shorts und Nadir Ifi 2 Guards, die sehr, sehr gut funktionieren und ich sehe da keinen Platz jetzt zwingend für Otis Livingston. Der wird einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag abgreifen. höchstwahrscheinlich im europäischen Ausland. In der Euroleague sehe ich ihn persönlich nicht. Auch wenn er vielleicht MVP wird, aber das haben ja auch die letzten Jahre bewiesen, das muss erstmal nichts heißen.
Ja, ich sag mal, in den allermeisten Fällen sogar war das so, dass die MVPs danach große Verträge unterschrieben haben, aber sich nirgends so richtig durchgesetzt haben. Also weder Parker Jackson Cartwright noch, weiß ich nicht, wer alles, da können wir mal reingucken.
Selbst TJ Shorts hat nicht den direkten Sprung in die Euroleague geschafft. Ja, klar, er ist Thomas Isalo gefolgt, war jetzt in der Nachbetrachtung super perfekter Weg, aber der direkte Sprung vom BBL-MVP in die Euroleague ist auch ihm nicht geglückt.
Ja, davor war es übrigens jetzt zweimal in Folge ein Bonner, dann davor zweimal ein Ludwigsburger, Jalen Smith und Marcus Knight. Jalen Smith hat den Sprung geschafft, Marcus Knight kurz in Monaco. Will Cummings, Luke Sigma ist in Berlin geblieben, Raymar Morgan, Ulmer, danach glaube ich bei Bannwitt gespielt. Brad Wanamaker, gut, das waren dann noch andere Zeiten mit Brad Wanamaker, Jamal McLean, Malcolm Delaney. Also es ist kein automatisches Sprungbrett, ich glaube, das können wir auf jeden Fall soweit mal festhalten. Ich hatte noch irgendwo einen Gedanken in meinem Hinterkopf, vielleicht fällt mir der noch ein.
Euroleague war ein gutes Stichwort, Stucky. Wir wurden auch gefragt, was natürlich auch steile Thesen sind. Mhm. Unsere Tipps für das Final Four der Euroleague. Wer schnappt sich die einzelnen Serien? Stand heute Dienstag, da gehen die Serien ja weiter, steht es 3-1, nur Real Madrid hat die ersten beiden Spiele gegen Baskonia gewonnen. Wen habt ihr im Final Four?
Ich glaube, Real ist einfach.
Real sollte
die sweepen sich durch.
Jo, bin ich auch bei euch.
Dann haben wir Panathinaikos Athen gegen Maccabi Tel Aviv.
Geile Serie.
Jetzt bislang. Zwei Spiele in Belgrad, es steht 1-1.
Ich gehe mit Panna.
Ich glaube auch. Wade Baldwin angeschlagen, fraglich für Spiel 3. Ich denke, Maccabi kann 1 gewinnen zu Hause. Also Spiel 5, glaube ich, hätte in dieser Serie schon, das hätte schon wirklich einen Reiz, als auch mit der Geschichte Ergin Ataman wieder mal auf die Schiedsrichter verbal losgegangen hat, auf der Pressekonferenz angekündigt, wenn sie nicht ins Final vorkommen, ist er in der kommenden Saison kein Trainer mehr von Panathinaikos. Also da ist viel Zündstoff drin in dieser Serie.
Auch dieser völlig wilde Präsident von Panna, der sich da immer noch mischt, wo man auch nicht ganz genau weiß, auf welchen Substanzen der bei den Spielen
unterwegs ist. Das weiß man, glaube ich, sehr genau, auf welchen Substanzen er unterwegs ist.
Ich kenne die chemische Zusammensetzung nicht ganz, deswegen habe ich mich da ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall, scheint nicht nüchtern zu sein. So können wir es, glaube ich, vorsichtig zusammenfassen. Ja.
Also wir gehen mit Real, wir gehen mit Panathinaikos, dann haben wir die Serie zwischen dem FC Barcelona und Olympiakos Piräus. Die geht jetzt zweimal nach Griechenland, steht auch hier 1-1.
Ich denke, Olympiakos macht das. Vielleicht bleibt die Serie sozusagen in Griechenland und sie machen sogar ein 3-1. Ich sehe Olympiakos doch leicht vorn.
Ich glaube Barca in 5.
Ich gehe auch mit Olympiakos in 4. Und dann vielleicht noch die spannendste Serie, was die ersten beiden Spiele angeht. AS Monaco gegen Fenerbahce.
Da sehe ich Fener vorn.
Ich auch. Fener in 4 sogar.
Hätte ich vor der Serie klarer vorne gesehen, die Türken. Aber Monaco macht das wirklich gut, obwohl Mike James gar nicht diesen absolut überragenden Basketball spielt. Ja, das ist vielleicht ein
Ding, ne, dass die da noch Potenzial haben.
Und dennoch sind die so konkurrenzfähig gegen Fenerbahce. Aber ich glaube auch in der Türkei, es wird schwierig für Monaco. Ich sehe auch Fener vorne.
Ja, internationaler Basketball. Also zum Abschluss jetzt nochmal in den Hörerfragen bei uns. Und damit haben wir jetzt für euch noch einmal das Big Spotlight, das ihr gleich hört mit Thomas Reibetanz. Er ist Journalist und ist sehr, sehr eng dran an den Niners Chemnitz. Vor allem in dieser internationalen Saison hat er sie extrem eng begleitet und weiß natürlich auch, was dieser Verein für die Stadt Chemnitz bedeutet, für die Region dort. Und erzählt uns das jetzt. Ein sehr interessantes Interview. Tonqualität ist nicht optimal, aber lasst euch davon nicht erschrecken. Es ist ein herausragend guter Inhalt, den ihr
da auch eine Anmerkung meinerseits nochmal. Ich finde, Basketballberichterstattung in Deutschland auf regionaler Ebene ist an vielen Standorten absolut ausbaufähig. Häufig ein Abschreiben von Pressemitteilungen an nicht progressives, proaktives Vorgehen. Die freie Presse, finde ich, ist einer der herausragenden Standorte, was das angeht. Thomas Reibetanz macht da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit, ist ganz eng dran, ist in praktisch ein Allesfahrer, der überall dabei ist. Also wenn die Basketballberichterstattung an allen 18 Standorten so wäre, dann hätten wir medial weniger Probleme.
Unterschreibe ich zu 100%. Da könnt ihr auch gerne mal in den Live-Ticker reinlesen, der sogar von Tagen berichtet, wo gar nicht gespielt wird. Also sehr, sehr interessant da. Und jetzt hört ihr das Interview im Spotlight. Viel Spaß dabei.
Das Big Spotlight.
Thomas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wie und wo hast du den Titelgewinn der Chemnitzer miterlebt?
Jawohl, in Istanbul. Wie? Blankes Chaos. Also ich mache ja den Live-Ticker und den habe ich beendet mit kleingeschrieben Sieg, S-I-G einfach nur. Und dann bin ich mit meinem Handy losgestürzt und habe ein Insta-Live-Video gemacht und bin da einfach überall hingerannt.
Weltklasse, sowas erlebt man nur einmal als Journalist, oder?
Ich hoffe nicht.
War es das erste Mal für dich?
Kann ja noch was kommen. Ja, bin ja auch nur bei den Niners so nah dran und was es in Chemnitz sonst noch gibt, ist halt nicht so sehr erfolgreich.
Ja, klar. Darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Du machst diese Reise mit dem Club schon seit Jahren mit. Wie groß war für dich auch die Freude, vielleicht auch so ein bisschen als Fan ist man ja auch immer mit dabei, gerade bei solchen internationalen Pokalen, wie groß war für dich die Freude, dass die Chemnitzer das Ding geholt haben?
Ja, riesig. Dadurch, dass ich ja auch, und da großer Dank an den Club, dadurch, dass ich so nah dran sein darf, kenne ich die Jungs, kenne ich den Trainerstab sehr gut und da lässt sich nicht vermeiden, dass man dann, ja, eine Freundschaft ist übertrieben, aber dass man eine sehr gute Bekanntschaft aufbaut und da habe ich mich für jeden Einzelnen extremst gefreut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was bedeutet das für die Stadt Chemnitz insgesamt, dass die jetzt so eine erfolgreiche Sportmannschaft haben? Ansonsten gibt es in Chemnitz, soweit ich weiß, zumindest noch den CFC, der in der Regionalliga Nordost wahrscheinlich gerade spielt oder nicht dritte Liga, wenn ich es richtig weiß. Gibt es sonst noch was?
Regionalliga, ja. Ja, also Chemnitz vom Sport her schon Mannschaftssport. Gibt es die Floorballer, die spielen sogar Bundesliga. Es gibt schon ein bisschen was, aber so mit diesem großen Publikumsinteresse tatsächlich den CFC, der da immer noch sehr, 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 sehr viele Fans hat, große Tradition hat und nach großen Problemen im Fußball jetzt in der Regionalliga, ich denke mal, wieder in die richtige Spur findet. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was mit den Niners hier passiert ist. Und ja, um auf die Frage zu kommen, was bedeutet das? Sehr, sehr viel. Ich selber habe geschrieben, die Niners haben nichts weniger vor, als diese Stadt zu verändern, weil diese Stadt schon geprägt ist davon, dass man immer wieder Potenziale sieht in dieser Stadt, aber dann doch zweifelt und immer wieder hinterfragt, sollte man das machen, sollte man dieses Risiko eingehen, und die Niners haben sehr gut vorgemacht, dass es sich lohnt, auch mal große Ziele auszugeben, an die zu glauben, Rückschläge zu verkraften und dass es dann am Ende eben zum großen Erfolg führen kann. Ja.
Man hört das aus, wenn man jetzt nicht gerade in Chemnitz ist, dann ist Chemnitz häufig nur in den großen Medien durch politische Dinge, gerade dass die rechte Partei dort relativ groß ist. Die Chemnitzer gehen aber einen ganz anderen Weg, stellen sich da auch dagegen. Ist das auch ein Erfolgsrezept, was die Chemnitzer fahren, wenn wir das so sagen wollen?
Also wenn du jetzt mit Chemnitzer die Niners meinst, sind es noch sehr, sehr, sehr viele mehr in Chemnitz, die sich da dagegen stellen. Die Niners sind so ein Flaggschiff dessen, alleine durch die Multikulti-Truppe, die es ja ist, durch die Art und Weise, wie der Verein auch nach außen kommuniziert, Toleranz wird da ganz groß geschrieben, die Fans sind auch sehr, sehr, die sind heißblütig, da fällt man falsches Wort zur falschen Zeit, aber da gibt es überhaupt keine Gewaltpotenziale oder ähnliches oder Hasstiraden. Von daher ist der Verein schon ein Flaggschiff dieser Bewegung gegen dieses Image, was Chemnitz hat, was du richtig sagst. Chemnitz kämpft gegen dieses Image, ist ja nächstes Jahr Kulturhauptstadt auch, will da auch zeigen, dass es eben eine bunte Stadt ist, dass es eine bunte Stadt sein kann, und die Niners spielen da eine sehr, sehr große Rolle, ja, natürlich.
In Chemnitz, gerade bei den Niners, ist ja dieser krasse Hype da. Das ist, ich konnte es ja fast nicht glauben, dass während dieses Finals nochmal 2000 Tickets in der Messe Chemnitz verkauft wurden, um Public Viewing zu machen. Das kennt man ja sonst nur irgendwie vom Fußball oder so. Wie hast du diesen Hype erlebt? Was würdest du sagen, wo kommt der her?
Ja, in erster Linie natürlich vom sportlichen Erfolg. Das Interesse an den Niners ist nach dem Bundesliga-Aufstieg jetzt extrem gewachsen. Es gab ja auch diese völlig kuriose Nummer, dass die ja ohne Party aufgestiegen sind. Das ist ja in der Corona-Zeit, wurden zum Aufsteiger erklärt, und ich habe damals schon gesagt, die Fans haben so viele Jahre darauf gewartet, sie haben immer das Lied gesungen, eines Tages wird es geschehen, dann werden wir bei Alba spielen sehen, irgendwie sowas. Also es war immer dieses Lied, was sie gesungen haben, eines Tages spielen wir bei Alba, unsere Jungs bei Alba. Dann kam dieser Aufstieg, keiner konnte ihn feiern. Und das erste Spiel bei Alba war, glaube ich, sogar noch ohne Fans, durch Corona das alles, ne, klar. Also völlig verrückt eigentlich, und das haben die jetzt nachgeholt. Der Hype ist schon immer da, zweite Liga, viele, viele Fans nach dem Bundesliga-Aufstieg, viele Fans mehr. Der Hype geht auch weit über Chemnitz hinaus inzwischen. Ich habe selber einfach mal meine Mama mitgenommen bei irgendeinem Spiel und habe die da hingesetzt. Die ist schon ein Stück weit älter und hatte da ein bisschen Sorge, dass ihr das zu laut ist. Und die ist auf der Heimfahrt, hat sie gesagt, ich will da wieder hin. Ich muss da wieder hin. Also es ist diese Atmosphäre auch in der Halle, alles rundherum, dieses ganze Happening, was da passiert. Plus, dass viele Leute jetzt tatsächlich begreifen, dass man im Basketball nicht jede Regel kennen muss, um diesen Sport geil zu finden.
Wo kann das noch hingehen mit den Chemnitzern?
Jetzt kommt hier Musik.
Schicke Musik im Hintergrund.
Jetzt haben sie hier Musik angemacht. Ich bin ja übrigens vor dem Trainingscenter der Niners, und hier ist auch eine Gaststätte, und ich hatte extra ein ruhiges Plätzchen rausgesucht, hat gut geklappt. Ich hoffe, man versteht mich noch. Das kann, also erstmal, glaube ich, muss hingehen, kann und muss für die Stadt, ist, dass hier eine neue Halle entsteht. Es gibt da viele Diskussionen drüber, weil die Pläne gibt. Die Pläne wurden mehr oder weniger ausgeplaudert vom Ministerpräsidenten, der da ja involviert ist, dadurch, dass der Freistaat da Land zur Verfügung stellt für dieses Projekt. Jetzt übertreiben sie es aber hier. Ich gehe mal ein Stück weg. Ich sitze genau vor dem Lautsprecher. Das Land stellt da zur Verfügung, das Land, also das Land Sachsen stellt das Grundstück zur Verfügung. Er hat das in einem Halbzeitgespräch schon mal thematisiert, und daraus wurde dann gemacht, dass alle natürlich drüber geredet haben. Was ist da geplant? Was soll da kommen? Ein bisschen auch in genau dieser Phase oder in genau diesem Sprech, wo ich vorhin gesagt habe, viele Zweifler. Muss das denn sein, dass in die Innenstadt so eine Riesenhalle gebaut wird? Ich denke, dass dieser Titel und auch diese Serie, diese Erfolge jetzt dazu beitragen müssen, dass diese Halle kommt, und ansonsten sportlich, ja, frag Rodrigo Pastore, und da wird dir sagen, es gibt kein Ziel, was da irgendwo das Ende bedeutet. Er hat ja auf dem Balkon gesagt, das war der erste Titel, aber nicht der letzte.
Das ist ein großes Versprechen von ihm. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Feier. Die Fans haben die Mannschaft um 3 Uhr nachts mit Bengalos empfangen zu Hause erstmal. Am nächsten Tag gab es dann diese Feier bei euch auf dem Rathausbalkon, wo unfassbar viele Menschen dort waren. Das hätte ich gar nicht so erwartet, dass da wirklich so viele Menschen kommen. Was war das nochmal für ein Moment, auch erstens natürlich so ein Zwischenschritt für die Geschichte der Chemnitzer, aber auch vielleicht auch als Sprungbrett für die Zukunft, um zukünftigen Spielern zu zeigen, hey, wenn man hier was gewinnt, dann sieht das übrigens so aus.
Ich kann euch da mal mitnehmen. Also wir sind ich darf die Niners ja wirklich, gerade jetzt auf diesem Europa-Trip durfte ich sie so begleiten, dass ich mit ihnen zusammen gefahren bin. Die Idee, die Jungs dort zu empfangen, war eine richtig gute, aber die Jungs fanden sie nicht so geil, weil kurz vorher ja das Spiel in Ludwigsburg war, und das war ja kurioserweise in dieser Woche die dritte Niederlage in Folge. Du kommst ja von 3 Auswärtsspielen mit 3 Niederlagen nach Hause, und das in Ludwigsburg hat sie wirklich gewurmt, die wollten nur noch ins Bett, und dann stehen dort diese 50 Leute, waren es glaube ich, da gab auch Feuerwerk, es hat gerungst, die Polizei kam, erstmal gucken, was da los ist. Riesenaktion. Am Ende hat es die Jungs doch gefreut. Und es war so ein schöner Vorgeschmack auf das, was dann am Sonntag kam. Der Bus ist dann von einer Straße abgebogen, wo nicht viel los war, und plötzlich hast du diesen Markt gesehen, und in dem Bus ist jeder in seinen Sitz nach hinten geknallt und hat gesagt, was ist das denn? Geschätzt waren es 10.000. Das kommt auch hin. Die Feier an sich war sensationell. Jeder von den Jungs, auch Kesa, Kajami Keen oder Dre, die Andrew Lansdowne, die schon ein bisschen was erlebt haben, waren völlig von den Socken. Auch Rodrigo sagte, das ist hier, sowas kennt er nur aus Argentinien oder Serbien, dass solche Fanmassen da stehen und jubeln. Und Rodrigo war es auch, der dann gesagt hat, man wird wohl in 20 Jahren erst merken, was hier heute passiert ist, weil Kinder, junge Leute dort von diesem Hype auch angesteckt waren, die Jungs sind nochmal in die Massen, haben sich für jedes Kind, für jeden Fan Zeit genommen. Und Rodrigo sagt, das wird wohl in 20 Jahren erst wirklich jemand realisieren, was hier gestartet ist, weil dann muss diese Halle stehen. Dann haben wir Jungs aus einer eigenen Stadt, die angefangen haben mit Basketballspielen. Ja, also Riesennummer.
Ja, das klingt so. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn du mir das erzählst, weil ich es so geil finde, dass die Stadt auch so dahinter steht, dass die Menschen so dahinter stehen und das auch als Möglichkeit nehmen, zu zeigen, wie bunt Chemnitz ist, wie geil diese Stadt eigentlich auch ist, und diese Mannschaft da, ja, der Vorreiter ist, der das den Leuten so präsentiert. Thomas, wo geht's noch hin mit den Chemnitzern in dieser Saison, mit den Niners? Wie weit kann es reichen aus deiner Sicht? Du bist sehr nah dran, du kannst das abschätzen.
Heute ist Montag, ne? Heute ist nochmal Autogrammstunde in der Konditorei. Die Training, kein Training. Morgen ist dann Training und morgen muss der Schalter umgelegt werden. Ihr habt es ja wunderbar begleitet in diesem Zusammenhang mal. Ich liebe euren Podcast. Ich warte immer, bis ihr kommt und so wunderbar Fachgespräche führt. Ihr habt es ja immer sehr schön thematisiert. Die Niners mit dem besten Defensivrating, das war ja zwischenzeitlich krass. Das ist eben total weg gerade. Daran muss und will Rodrigo arbeiten. Er will da einige Sachen machen. Er will den Schalter wirklich wieder umlegen, weil sonst wird es in den letzten Hauptrundenspielen einfach auch schwer. Platz 4, ich glaube, das ist jetzt fast schon eingetütet. Da brauchen sie, glaube ich, noch 2. Aber sie müssen wieder zu ihrer alten Linie finden, weil wenn sie die finden, und ich bin sehr sicher, dass das auch klappt, dafür sind die Jungs zu gut, wenn sie die finden, Finale, Finalserie, warum nicht? Ich halte es für möglich.
Cool, das sind doch gute Aussichten. Thomas, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ich danke euch, dass ich hier dabei sein durfte.
So, das war mal wieder eine pickepackevolle Sendung. Kaum BBL, weil so viele andere Randthemen am Start waren, weil die BBL ja jetzt durch diese letzten Spieltage so durchrauscht. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage an euch, die ich irgendwie, das ist der Gedanke, der mir wieder gekommen ist bei den MVPs, jedes Jahr aufs Neue merkwürdig finde. Denn es geht um die Wahl des MVP und der anderen Awards, über die man abstimmen darf. Ich glaube, ihr seid auch stimmberechtigt. Abgabe bis zum 2.5. Saisonende, 12.5. Ich habe den Großteil der Saison gesehen, ja, aber ich habe nicht die ganze Saison gesehen. Und es wäre vielleicht schon ein Unterschied, ob Tommy Cusy seine Mannschaft noch auf Rang 6 führt mit 3 Spielen 30 plus in den letzten 3 Partien. Oder ob er da jeweils 0 macht, sie gehen auf 8 in die Playoffs oder in die Play-Ins und scheiden dann am Schluss aus. Das macht schon einen Unterschied.
Macht einen Unterschied. Ich kann dir sagen, woran es wahrscheinlich liegt. Ein Grund, man möchte, dass der Spieler vielleicht nochmal den Award präsentieren kann vor den eigenen Fans, gerade wenn es jemand ist, der für den es nicht in die Playoffs geht. Der andere Grund, ich glaube einfach, dass die Leute, es wählen ja auch viele Medienvertreter mit. Und ich habe die Situation gerade eben ein bisschen angesprochen. Die haben das jetzt verändert. Mittlerweile gibt es wohl nur noch ausgewählt, aber früher gab es da irgendwelche Wische, die wurden in die ganze Republik verschickt. Und ich glaube, da waren einfach einige Leute viel zu langsam und haben das nicht auf die Kette bekommen. Und deshalb möchte man das mit einem gewissen Vorlauf arrangieren.
Ja, verstehe ich. Absolut. Ich habe mir das auch so selbst hergeleitet. Trotzdem bin ich...
Ja, inhaltlich ausbaufähig, ja.
Genau.
Dennoch, Stucky, du darfst mal deine Tipps jetzt äußern. Hast du schon abgestimmt?
Im Zeitalter des Internets sollte das ja möglich sein. Nein, Robert, ich habe noch nicht abgestimmt.
Weil du dir alle Spiele anguckst, die noch kommen.
Genau.
Hast Ruppi, du schon, oder?
Ich habe noch nicht abgestimmt, weil ich noch abwarten wollte, aber meine Tipps verändern sich nicht. Ich nenne dir aber gleich meine große Befürchtung. Also, ich sag dir mal meine Picks. Das ist, meine Awards gehen alle nach Würzburg. MVP Otis Livingston, bester Offensivspieler Otis Livingston, bester Verteidiger Jawan Bass, Trainer des Jahres Sascha Filipowski. Meine große Befürchtung. Ihr seid sicherlich alle mal bei einem Hallenfußballturnier gewesen. Und da gibt's immer die drei Auszeichnungen am Ende. Bester Spieler, bester Torschütze und bester Torwart. Oft ist es so, dass es einen absolut überragenden Spieler gibt, der da 15 Buden macht und der wird bester Torschütze. Und dann, ja, geht es in die Auszeichnung und dann wird immer gesagt, ach ja, der hat ja schon die Auszeichnung als bester Torschütze, da können wir ihn auch nicht noch zum besten Spieler machen. Und dann kriegt irgendjemand die Auszeichnung als bester Spieler. Meine große Befürchtung ist, dass Otis Livingston nicht bester Offensivspieler wird, weil er ja schon MVP ist und dass Leute dann irgendjemand anderen die Auszeichnung geben. Es gibt Kandidaten wie Tommy Cusi beispielsweise, da wäre das auch legitim. Aber ich möchte hier nochmal das Argument vorbringen, dass Otis Livingston ganz genauso verdient hätte, auch bester Offensivspieler zu werden. Ich glaube, der generiert die meisten Punkte, ist aus meiner Sicht der überragende Offensivmann in dieser regulären Saison gewesen. Ob er jetzt in den Playoffs individuell auch der beste Angreifer wäre, sei mal dahingestellt. Aber ich hoffe, dass er da beide Awards absahnt.
Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort. Robert, auch noch mal ein bisschen
du darfst was BBL aber auch noch gemacht. Kurz sagen.
Robert.
Ne? Ja, meine, ich habe natürlich schon gewählt. Ich habe ja auch Otis Livingston zweimal meine Stimme gegeben.
Bravo.
Ich habe auch den Coach Sascha Filipowski nominiert, wobei ich glaube, dass Rodrigo Pastore auch keine schlechten Chancen haben dürfte. Mhm. Ich glaube, zwei Coaches, die unfassbar viel aus ihren Teams herausholen. Ich glaube, da kann man mit jeder Stimme nichts verkehrt machen. Beim besten Verteidiger habe ich mich für Nick Weiler-Babb entschieden.
Auch nicht verkehrt. Also das ist ja mal...
Da wäre meine Stimme, da wird meine Stimme auch nach Würzburg wandern.
An Jawan Bass? Deine anderen
Richtig.
Stimmen?
Jawan Bass, bitte?
Nein, sag Jawan Bass und dann sag, wen du noch, ja.
Ja, Jawan Bass, genau.
Und
weil er einfach der defensive Unterschiedsspieler ist. Wenn du irgendwie eine Spezialwaffe brauchst, dann holst du den raus. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall einer, der es verdient hätte. Ich weiß nicht, Nick Weiler-Babb ist so eine Wahl, die kann man immer machen. Ja, das ist so ein bisschen dieser Jormann Polas Bartolo der vergangenen Jahre.
Wahrscheinlich wird er es wieder.
Ja, wahrscheinlich. Da war doch einer. Den haben wir in den letzten Jahren. Lass uns Jormann Polas Bartolo machen.
Wen hast du sonst gewählt? Oder wen wirst du sonst wählen, wenn du alle Spiele gesehen hast?
Otis Livingston wird bei mir MVP. Tommy Cusi wird bei mir bester Offensivspieler. Und Rodrigo Pastore wird bei mir der Coach des Jahres.
Kann ich mitleben.
Ist akzeptiert, Stucky. Ja, jetzt haben wir es auch noch geschafft, diese Folge nach Mitternacht hinauszuziehen.
Das gibt's ja nicht. Gut, Männer, dann ist es Zeit, jetzt Schluss zu machen. Wir sind nämlich schon im frühen Montag drin und entsprechend sollten wir jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank euch, euch zwei natürlich und euch an den Kopfhörern oder an den Boomboxen ganz genauso. Vielen Dank auch für die vielen Zuschriften eurer Fragen. Löchert uns gerne weiter, schickt uns durch, was ihr möchtet und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir den Erschrecker von Ruppi demnächst mal bei uns als kleines Highlight-Reel auf dem Podcast Instagram-Seite teilen. Da gerne ein Follow dalassen und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und eine wunderbare Basketballwoche. Bis ganz bald. Macht's gut. Bleibt sportlich.
Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.